Hallo und willkommen zurück bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity. Es ist endlich soweit, im dritten oder vierten Anlauf und mit 2 Jahren Pause ist es mir gelungen und ich habe mich zusammengesetzt mit dem Blocktrainer, mit Roman Reher. Und ich kann euch gleich sagen, wir sind uns noch nicht mal bei allem einer Meinung. Wir haben nämlich nicht nur über Bitcoin gesprochen, sondern auch über Gold und über Aktien und wie es da so weitergeht mit der Investmentsituation. Und während ich immer noch ein bisschen an diese ganze Aktiengeschichte glaube, hat der Roman da eine ganz klare Meinung und hat mich auch wirklich zum Nachdenken gebracht. Aber wir sprechen natürlich auch über seine Erfahrungen aus den vergangenen Bullenmärkten, was er jetzt sieht, wie es jetzt losgeht. Lass kurz ein bisschen den Preis auch Revue passieren, aber das ist gar nicht die Zentrale, sondern eigentlich die Frage, was läuft alles schief in unserer Gesellschaft? Also wo sehen wir überall die Risse und wo kann Bitcoin wirklich aktiv helfen? Warum eigentlich so viele Leute im deutschen Sprachraum zu Bitcoin finden? Ich kann es euch sagen, es dauert ein bisschen mehr als eine Stunde dieses Mal und es hätte noch viel länger dauern können. Wir werden das auch fortsetzen, weil mit dem Roman diskutieren ist immer wieder spannend. Es gibt ganz wenig Leute, die einen wirklich in Echtzeit dazu bringen, nachdenken zu müssen. Und zwar nicht nur mich, sondern sicher auch euch. Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Folge. Ja, und falls euch das Ganze dann so bullisch macht wie mich, dann schaut doch rein bei meinen Freunden von Coinfinity, coinfinity.co mit dem Code WasBitcoinBringt, könnt ihr beim Bitcoin-Kauf und beim Bitcoin-Sparplan 21% sparen auf die Gebühren in den ersten 6 Monaten. Gilt auch für Bestandskunden und natürlich für neue Kunden. Schaut rein bei Coinfinity, was Bitcoin bringt. Und jetzt würde ich sagen, Film ab! Es ist mir eine ganz außergewöhnliche Ehre, nach langer, langer Zeit mal wieder den Roman Blocktrainer Reher hier im Podcast zu haben. Hallo Roman.
Hi Nico, ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Wenn zwei so Bitcoin, überzeugte Bitcoiner in einem Podcast sind, da gibt es bestimmt ganz spannende Themen. Ich weiß selber nicht, worum es geht, aber das wird, denke ich, das spannendste Thema sein hier. Worüber unterhalten sich zwei Bitcoin-Schwergewichte?
Also, was mich total interessieren würde, ist quasi deine Erfahrung aus den vergangenen Zyklen verglichen mit heute. Was sich geändert hat, was du jetzt siehst. Du hast gestartet, möchte ich jetzt sagen, 2018, oder? Mit dem Blocktrainer-Kanal.
Genau, im Mai 2018 war das erste Video. Und seitdem mache ich Content.
Und jetzt stecken wir mittendrin im neuen Bullmarkt. Inzwischen traue ich auch, mich das so zu nennen. Du warst da schon vorher dran. Ich kann mich erinnern, ich glaube, Alex von Frankenberg hattest du im Podcast, ich glaube, jetzt genau, oder im Video jetzt genau getroffen, auf den Bullmarkt. Was ich derzeit sehe, ist eine geradezu hysterisch verwirrte Beschäftigung des Mainstreams mit Bitcoin. Es poppt überall auf. Keiner kann es einordnen. Es gibt alte Talking Points, neue Talking Points. Und ja, ich habe gerade mir auch den Podcast mit Maurice Höfgen reingezogen. Ich weiß nicht, ob du den schon gehört hast, den neuesten. Darauf will ich gar nicht im Detail eingehen. Aber was fällt dir auf? Wo steht für dich Bitcoin derzeit in der, sage ich mal, richtigen Welt? Vergessen wir mal die Bubble.
Ja, also was mir auffällt, ist, dass das Interesse nach dem Warum viel größer geworden ist als damals. Also damals war es bei den ganz normalen Leuten auch schon groß, keine Frage. Aber heute kommen die ganzen Medien und die vielleicht auch klassischen Anleger und fragen nach diesen Dingen. Also hier spreche ich vor allem im Moment viel mit Aktien- oder Börsenmenschen, also die auch Kanäle haben in diesen Bereichen oder redaktionelle Inhalte produzieren, die sich viel, viel tiefer für das Warum interessieren. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass Bitcoin durch die Legitimierung von BlackRock eine ganz andere Wahrnehmung bekommen hat. Ein bisschen war das 2021 auch schon so. 2017 zum Beispiel war es gar nicht so. Da war es wirklich das Fuck Banks Money, was jetzt die ganze Welt umstürzt. 2021 war dann klar mit MicroStrategy, Tesla, okay, jetzt kommt so ein bisschen die Wall Street. Von daher vom Gefühl her ist es jetzt gerade ähnlich, mit dem Unterschied, dass die jetzt da sind, nochmal einen ganz anderen Schub an Legitimität für das Ganze geben. Aber, und das ist eben der große Unterschied, jetzt ist Bitcoin an einem Punkt, wo die Leute ernsthaft hinterfragen, was macht Bitcoin eigentlich? Mhm. Und bei der Antwort nicht mehr verschreckt wegrennen, sondern feststellen, okay, wir haben hier wirklich ein Problem. Das war vorher nie so klar. Da war immer, ja, verstehe. Das ist für dieses Fiat-Geld die Lösung. Mhm. Ach so, und damit kann ich reich werden. Ja, sehr gut, dann bin ich dabei. Ja, aber jetzt ist so, okay, das Fiat-Geld ist wirklich ein Problem. Ja, die Inflation spüren die Menschen spüren die Probleme, die zentrale Geldschöpfung mit sich bringt, den Interventionismus, den die Politik dank dieser zentralen Geldschöpfung durchführen kann, und merken zunehmend, dass Bitcoin eine reale Lösung ist. Und das hat sich geändert, und zwar auf einer Ebene, wo es eben nicht die Raudis im Internet sind, die das so kundtun, sondern wo auf einmal große Vermögensverwalter da sitzen und sagen, ja, Bitcoin ist ein Inflationsschutz in vielen Ländern, wo die Fiat-Währungen schlicht schlechter sind. Und man traut sich, das plötzlich auszusprechen. So wie man sich heute vielleicht auch traut auszusprechen, jo, wir sind bei Corona zu weit gegangen, die Maßnahmen waren zu krass. Das hat man früher eben in dieser Form, der eine oder andere, sich auch schon gedacht und auch schon so gesagt, aber so richtig im Mainstream war so eine Meinung noch nicht da. Und das ändert sich gerade, und das ist natürlich zeitgleich mit der ganzen politischen Situation, die wir haben, und dem Vertrauensverlust, den die Politik gerade erfährt, der zumal, ich würde mal sagen, zumindest ganz offensichtlich ist, schon sehr stark. Also die Narrative, die sind einfach sehr gefestigt, diesen Run.
Auf der einen Seite haben wir natürlich durch BlackRock und Wall Street, kann man jetzt quasi die Zahlen offiziell vergleichen, und wenn man jetzt nur Bitcoin ganz banal aus der Investmentbrille betrachtet, und ich glaube, das hast du auch angesprochen, dass das jetzt natürlich immer noch oder vielleicht sogar verstärkt passiert, dann sieht man halt eine mega Outperformance von Bitcoin gegenüber anderen Dingen. Nicht unbedingt Nvidia-Aktien, ich glaube, Nvidia-Aktien sind noch krasser als Bitcoin derzeit, aber den meisten anderen Dingen. Und dann haben wir ja das Faktum, dass die meisten anderen Finanzkanäle, Finanzberater, Finanztypen, wer auch immer, am Ende des Tages ja in Wahrheit auch nur oder vor allem von der Fiat-Inflation leben. Ja, ob sie das bewusst oder unterbewusst kapieren, weiß ich nicht.
Klar, auf der anderen Seite, wenn man Bitcoin wirklich im tiefen Sinne verstanden hat, weiß man auch, dass die Fiat-Zeit irgendwann ihr Ende findet und dass es halt großen Schaden nach sich zieht, und dass, wenn sich ein neues System etabliert und Bitcoin hat da gute Chancen, man auch der größte Profiteur ist, wenn man früh dabei ist. Von daher glaube ich, ja, BlackRock wird nicht von heute auf morgen zu der Bitcoin-Maxi-Company, die alle Aktien rausschmeißt und sagt, jetzt investiert ihr hier nur noch Bitcoin. Die bleiben natürlich in beiden Märkten gut gesettelt und spielen das Country-Your-Game natürlich auch perfekt. Und ich denke, auch BlackRock hat sehr viel politische Macht und nutzt sie immer wieder auch perfekt aus oder versucht ja auch natürlich Regeln für sich derart zu definieren. Aber nichtsdestotrotz, und das habe ich auch politisch festgestellt, es muss ja jedem bewusst sein, dass Fiat kein gutes Ende nimmt. Und das heißt auch für einen Politiker, du hast am Ende im schlimmsten Fall nichts mehr zu regieren, wenn das Fiat-System in der Art kollabiert, wie es das seit 2000 Jahren tut. Und von daher, jeder, der sich früh für Bitcoin interessiert und da committet, kann am meisten dadurch profitieren. Und das sehe ich bei BlackRock und den noch anderen Vermögensverwaltern, die da schon mit am Start sind, eben auch.
Glaubst du, dass sie es gecheckt haben? Also von denen, was man so hört, von Fidelity war es ja schon sehr früh dabei, aber dass BlackRock jetzt auch gecheckt hat, dass sie sagen, okay, das ist jetzt die nächste Anlageklasse, die wir anbieten müssen, damit die Kunden uns A, erhalten bleiben und B, wir neue auch finden?
Ein bisschen schon. Da fand ich die Aussagen von Larry Fink einfach zu eindeutig. Also der war ja dann im Interview, ich glaube bei Fox Business und bei CNBC war es, wo er ja auch ganz klar gesagt hat, dass Bitcoin digitales Gold ist und eben auch ein Schutz für Fiat-Währungen und totalitäre Systeme. Das war
hat er gesagt,
ja so
das stimmt,
ein,
ja.
Ja, das war schon sehr on point, und ob er das zu 100% gecheckt hat, weiß ich nicht, würde ich auch bezweifeln. Dafür wäre es fast zu wenig Zeit. Ich denke, jeder, der auf dem Weg zum Bitcoin-Only-Menschen, zum Bitcoiner, sagen wir einfach zum Bitcoiner, auf diesem Weg zum Bitcoiner gibt so viele Fallstricke und so viele Wege, die man abbiegt, wo man falsch abbiegt, bis man an diesen Punkt ankommt, dass ich nicht glaube, dass er da schon ist. Aber grundlegend, warum Bitcoin da ist und warum das interessant ist, das hat er auf jeden Fall verstanden. Oder zumindest Larry Fink, ob die anderen das verstanden haben, sei mal außen vor, aber für BlackRock denke ich schon, ja.
Also ich habe auch den Eindruck, dass sie zumindest verstanden haben, dass sie sich da jetzt nicht, dass sie jetzt da nicht die Zweiten sein wollen, die das machen, ja, sondern dass sie das jetzt wirklich umsetzen wollen und da auch den größten ETF aufsetzen wollen, weil bei Gold war es ja anders, bei Gold hat BlackRock nicht den ersten und nicht den größten ETF, und ich glaube, dass ihnen das bis heute ziemlich ziemlich grämt, ja. Was ist denn eigentlich deiner Meinung nach die größte Gefahr von Fiat. Also wir reden ja immer gerne über Bitcoin. Wir Bitcoiner reden auch oft über das bestehende System, aber es wird dann in der Diskussion über Bitcoin im Mainstream selten ausgesprochen. Ist die größte Gefahr Inflation oder eigentlich der zweite Teil, diese Kontrolle, dieser Weg zum Autoritären, der irgendwo mit der Inflation Hand in Hand geht, damit man das noch weiter fortsetzen kann?
Ja, natürlich Zweiteres, aber eben begünstigt durch Ersteres. Du hast vollkommen recht. Die große Gefahr ist, dass wir in letzter Konsequenz nichts dagegen machen können, wenn ein Regime, ein System immer radikaler wird. Da können wir noch so viele Stimmzettel in irgendwelche Uhren alle 4 Jahre werfen, wenn das Kind einmal in den Brunnen gefallen ist. Und ich sehe das auch gerade, wir kriegen das ja mit, die Gesetze verschärfen sich, die Travel Rule, die ganze Taskforce rund um, wir müssen alles erfassen, wo Transaktionen hingehen, Bargeldobergrenzen. Das muss ja jedem bewusst sein, selbst wenn wir eine neue Politik kriegen, ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass die diese Gesetze wieder abschaffen. Das ist dann eher so, dass die vielleicht weniger neue derartige Gesetze machen, aber den Gebrauch durch die Strukturen zu schaffen jetzt, dass die neue Politik auch mehr oder weniger darauf angewiesen ist, derart hart durchzugreifen, das ist ja auch durchs Fiat-System begünstigt und auch nicht mehr abzuschaffen. Also das, was zum Beispiel Javier Milei in Argentinien macht, wirklich zu sagen, Gesetze werden abgeschafft. Ja? Ihr dürft jetzt wieder mehr. Also man muss sich mal überlegen, seit wie vielen Jahren haben wir diese Debatte rund um den Cannabiskonsum? Und das ist jetzt ein Gesetz, wo man mal gesagt hat, so, liebe Bürger, nachdem wir euch wirklich an allen Ecken und Stellen die Schnallen enger gezogen haben und euch noch mehr verboten haben und noch mehr eingeschränkt haben, kriegt ihr das eine kleine Ding ja zurück. Ja, und dann alle so, juhu, wir dürfen kiffen. Und du denkst dir, ja, und 30 andere Sachen dürft ihr nicht mehr machen. Und vor allem, eure Eigenverantwortung ist in vielerlei Hinsicht dermaßen eingeschränkt worden, dass das schon fast nur noch so wirkt, als hey, toll, ihr könnt euch ein bisschen betäuben weiter, damit ihr das nicht merkt, wie schlimm es ist. Aber das muss einem einfach klar sein. Das, was wir halt im Moment sehen, ist ja schon genau diese Richtung. Und ich sehe halt auch nicht, dass durch eine neue Politik, durch eine andere politische Richtung sich diese Entwicklung nochmal verändert. Es sei denn, es kommt wirklich zu so einem radikalen Schnitt, wie es ein Javier sagt, hey, jetzt hier alle Gesetze weg. Aber da sehe ich im Moment, zumindest im Deutsch oder im ganzen deutschsprachigen Raum, keine einzige politische Instanz, die derart viel Lobby hätte, Möglichkeit hätte und auch den Willen, den Biss hat, das gerade zu machen. Und ich sehe auch noch nicht in der Bevölkerung, dass sie verstanden haben, dass das notwendig wäre. Also noch schreien die Leute nach gerechteren Gesetzen und nach besseren Regulierungen, aber nicht nach weniger in dem Sinne. Ne?
Ja, ich glaube, das steht wahrscheinlich noch irgendwie 20 Jahre in der Zukunft. Also ich war vor, was war das, 15, 20 Jahren in Argentinien und das war irgendwie die vierte oder fünfte Variante der Hyperinflation und die Leute haben es trotzdem mitgemacht und erst jetzt, und ich habe ja selber nicht daran glauben können, dass ein Kandidat wie Javier Milei, dass sich da durchsetzen kann. Also jetzt ist es geschehen, weil offenbar, was ich jetzt zum Beispiel erlebe, auch als Journalist, ist, dass mich die Leute fragen, ja, wer ist denn schuld an der Inflation? Sage ich, naja, wer ist schuld? Die Notenbank ist schuld. Ist euch das nicht offensichtlich? Ich meine, es gibt eine Behörde, die ist dafür zuständig, dass die Preisstabilität zu halten. Die Preisstabilität ist nicht gehalten. Also ist die Behörde schuld, die dafür zuständig ist. Aber irgendwie kommt das noch nicht wirklich bei den Leuten an. In Argentinien scheint das schon angekommen zu sein. Bei uns sind wir noch weit davon entfernt. Aber woran mich das erinnert, was du sagst, ist so diese Idee von Cypherpunks, ja, dass wir machen einfach mal, wir schaffen für Tools, die für Fakten sorgen, weil wir eben nicht bei den Politikern und Politikerinnen uns anstellen können und darum betteln können, dass sie uns vielleicht ein bisschen mehr Freiheit gibt.
Ja, und genau, und das Problem muss halt auch erstmal trotzdem entstehen. Die Tools brauchen wir heute, weil man merkt auch, dass gerade der digitale Sektor immer weiter kontrolliert wird, und würde Bitcoin heute erfunden werden, glaube ich, hätte Bitcoin keinen Erfolg gehabt. Und es war gut, das war ein perfektes Timing sozusagen, damit da, wo heute diese Gesetze und auch dieser, ich sag mal, digitale Interventionismus kommt, ja, ob wir jetzt vom Digital Service Act oder anderen Sachen sprechen, Bitcoin schon da ist, war absolut notwendig. Also wäre Bitcoin jetzt erst entstanden und könnte sich erst in 15 Jahren entfalten, hätten wir ein Problem gehabt, glaube ich. Von daher, das Problem muss auch da sein, dass wir in Argentinien heute jemanden haben, der derart radikal antipolitisch, antietatistisch als Präsident auftritt. Das ist nur denkbar, wenn vorher die Probleme derart groß waren, dass jeder schon versteht, hey, wir haben jetzt alle politischen Richtungen gewählt. Das hat uns nicht nach vorne gebracht. Weniger Politik ist die Lösung. Und das ist das, was wir hier in Deutschland wahrscheinlich irgendwann auch mal sehen werden, wenn derartige Probleme nochmal so schlimm werden. Und ich hoffe, dass wir das sehen, weil die Leute es verstehen, noch bevor ein noch zu großer Schaden entsteht und es gar keine Politik mehr gibt. Ja, also wenn wir mal Situationen nach Kriegen anschauen, da gab es auch erstmal für einen Zeitraum keine Politik, aber weil eben alles weg war. Und das, ich hoffe einfach, dass der Schaden, den die heutige Politik verursacht, eben nicht derart schlimm wird. Und man muss halt leider sagen, dass Europa mit der aktuellen Situation, in der sich Europa befindet, auf der Konfliktsituation, mit der wir uns konfrontiert sehen, die Gefahr, glaube ich, in den letzten 50 Jahren, selbst zum Kalten Krieg, nicht einmal so groß war wie jetzt, dass wir vielleicht wirklich derart schlimme Situationen wiedersehen könnten. Ja? Also Kriege oder andere Sachen, die wirklich direkt hier vor unserer Nase passieren oder wo wir mittendrin sind.
Da ist das Ding. Die absoluten Legenden von Coinfinity haben den Affiliate-Code rübergeschoben. Mit was Bitcoin bringt, in einem Wort, spart ihr euch jetzt 21% der Gebühren bei Coinfinity für die ersten 6 Monate für Sparplan, Kauf und sonstige Stack-Bedürfnisse. Coinfinity feiert im Jahr 2024 das 10-jährige Bestehen und das gilt es zu feiern. Die Community von Was Bitcoin bringt ist die erste, die so einen Code erhält. Das Angebot gilt natürlich auch für bestehende Kunden und für Neukunden ist es der perfekte Grund, von eurem alten, verstaubten, langweiligen Bitcoin-Broker zu einem echten, orangen Helden zu wechseln. Zu Coinfinity. Die Website ist coinfinity.co. Die App gibt es in allen gängigen App-Stores. Happy Birthday, Coinfinity, und euch wünsche ich viel Spaß beim Stacken. Was Bitcoin wirklich bringt, das weiß man erst, wenn man seine Bitcoin selbst hält, wenn man seine Keys sicher in der Hand hat. Und am besten geht das mit der Bitbox O2 von Shift Crypto. Die kommt aus der Schweiz, die ist Open Source, die hat eine simple, schlichte Software, die wirklich gut funktioniert. Die verwende ich persönlich auch fast jeden Tag und sehr gerne. Habe ein echt gutes Gefühl dabei und das solltet ihr euch auch holen. Und zwar mit dem Code Was Bitcoin bringt, um 5% vergünstigt bei bitbox.swiss mit dem Code Was Bitcoin bringt, die Bitbox O2 Hardware Wallet.
Ja, ich meine, das ist ja inzwischen, das ist zum Beispiel im Mainstream ganz, ganz schnell gegangen, ja, dass man plötzlich wieder von Krieg spricht und das auch von Vorbereitungen, von Aufrüstung und so. Natürlich auch, weil wir einen Krieg vor der Haustür haben, aber auch, wir wissen das gut genug, glaube ich, du hast vorher davon gesprochen, dass Cannabis-Legalisierung als Ablenkung, auch ein Krieg ist natürlich eine Ablenkung, die eine Art massenpsychotisches Event, das wiederum die Karten neu mischt. Aber lass uns mal aus dieser dunklen Ecke raus und zurück zu Bitcoin. Jetzt, wo es wieder der Preis wieder raufgeht, merkst du jetzt auch an Anfragen quasi aus der normalen Medienwelt oder einfach auch nur von Menschen aus deinem Umfeld, einerseits A, ein steigendes Interesse und B, was mich interessieren würde, weil dass nämlich die Leute es schon checken und immer mehr es schon checken, das fasziniert mich nämlich auch. Und das habe ich etwas, das ich als Journalist nie habe glauben können. Und ich habe den Eindruck, dass sehr wohl unsere Arbeit in der Aufklärung, nicht nur unsere, um Gottes Willen, es gibt ja inzwischen viele Hunderte, die da tätig sind, durchaus etwas bewirkt.
Definitiv. Also ohne diese Aufklärungsarbeit, die so heute im deutschsprachigen Raum zur Verfügung steht von allen möglichen Leuten, von natürlich uns, aber auch noch vielen anderen, die da tolle Arbeit machen, wäre das mit Sicherheit nicht möglich. Und ich finde es auch gut, dass du sagst, lass mal das Gespräch aus dieser dunklen Ecke rausführen, denn das ist ja das, was Bitcoin uns am Ende gibt. Bitcoin ist die Lösung für die Probleme, die wir gerade angesprochen haben. Auch wenn das für jemanden, der jetzt von ganz außen drauf schaut, noch nicht logisch erscheint, warum kann Bitcoin uns vor derart schlimmen und grausamen Situationen bewahren, aber je schlimmer die Situationen werden, desto mehr wird das Bewusstsein dafür kommen oder desto mehr wird jemand vielleicht auch offen sein und von daher bin ich vollkommen bei dir, lass uns über das positive Thema Bitcoin reden, weil das ist am Ende die Lösung für derartige Probleme und ich glaube, dass so schlimm wie die Situation jetzt gerade in Deutschland ist, das auch einfach gerade diese Riesenchance ist. Wenn es uns zu gut gehen würde, wenn keine Probleme im Raum stehen würden, warum sollte sich irgendwer für Bitcoin interessieren? Also es ist halt, Bitcoin ist da, weil die Menschen einfach im Moment zunehmend spüren, dass irgendwas nicht so läuft, wie es zu laufen hat und es was anderes geben muss. Und da gibt es was anderes. Das ist das Tolle. Und das ist freiwillig, das ist positiv, das funktioniert ohne Zwang. Es ist einfach wirklich die friedlichste Möglichkeit überhaupt, gegen eine derart dystopische Welt zu protestieren und eine derart positive Welt zu unterstützen. Es ist einfach nur ja komplett harmlos. Wir brauchen theoretisch nicht mal irgendwelche Aufstände. Die Aufstände machen natürlich das Problem noch bewusster, keine Frage. Aber eigentlich wäre nicht mal das notwendig mit Bitcoin. Das ist das Schöne. Ja, und von daher, ich sehe das genauso. Die Leute verstehen es immer mehr. Die Leute, die sich vorher noch teils auch sehr kritisch geäußert haben, äußern sich, ich sag mal, entweder weniger kritisch oder ihnen gehen auch die Argumente aus. Du hast vorhin den Maurice angesprochen. Da habe ich das, also ich habe letztens so ein paar Snippets von ihm zugeschickt bekommen und muss sagen, seine Argumente waren schon mal besser. Aber die sind halt alle gebrochen. Ja, und jetzt kommen halt nur noch so Argumente wie, ja, aber wenn jetzt alle Bitcoin verkaufen wollen, dann ist das auch nichts mehr wert. Und dann denke ich mir, ja, so wie mit allen anderen Dingen auf der Welt auch. Wenn die keiner mehr will, dann sind die nichts mehr wert. Aber genau darum geht's ja. Die Leute wollen Bitcoin. Sie wollen es ja gar nicht verkaufen. Ne? Und da merkt man schon so die Narrative, also denen gehen die Argumente aus, das wird flacher. Und der Grund, warum Bitcoin gut ist, der wird offensichtlicher. Und ich glaube, das könnte dieser Zyklus sein, wo wirklich auch am Ende große Bitcoin-Gegner ihre Denkweise ändern werden. Und wenn sie die Größe haben, die charakterliche Größe, das natürlich zu tun. Aber ich denke schon, da wird es den einen oder anderen geben, der uns überraschen wird.
Glaubst du, dass es genauso laufen wird wie bei Larry Fink und dass es alles über den Preis laufen wird? Insofern, als dass es halt auch schwer zu argumentieren ist, die anderen Dinge, die mit denen wir Bitcoin gerne aufladen, nicht? Also du hast es schön gesagt, ja, ein friedlicher Übergang ist ja alles das, was wir wollen. Also ich glaube, dass daran lässt sich perfekt zusammenfassen. Ironischerweise war der Euro mal als friedlicher Übergang vom Dollar in ein neues System geplant. Ja, das ist ja wieder eine andere Story. Aber Bitcoin gelingt das natürlich noch viel besser. Aber wie wird sich das nach außen äußern? Weil ich sehe eigentlich immer nur den Preis. Also ich sehe quasi nur diese, ja, wir sehen ein, das ist jetzt, da muss man jetzt investiert sein, so quasi. Und dann, der Rest ergibt, und wenn man fairer ist, ist das ja derselbe Adoptionsprozess, den jeder Bitcoin oder 99% durchgemacht haben.
Ja, ich frage mich halt, wo das am Ende auch, also klar, ob das jetzt der Preis ist, wahrscheinlich, weil das immer noch, solange der Mainstream noch nicht da ist, und das ist er nicht, ist der Preis der Haupttreiber, wird sein. Ich merke das auch bei Videos, wenn sich Videos um den Preis drehen oder um die Dinge, die den Preis aktiv nach vorne bringen, ist die Aufrufrate definitiv höher.
Ja, bei mir
aber
auch.
Aber man merkt trotzdem, dass sich auch da was verändert. Zum Beispiel habe ich jetzt zwei Videos gehabt. Das eine mit der Volksbank, Raiffeisenbank hier Bayern Mitte, mit dem Andreas Streeb. Und das andere mit Harald Rauter, wo es um EU-Gesetze rund um Ökologie, Klimawandel, diese Sachen geht, um Bitcoin. Und beide Videos liefen erstaunlich gut. Und das zeigt auch, es geht nicht nur um den Preis. Und die Leute sind schneller von diesem, ich will schnell Kohle machen, weg und verstehen, dass das noch mehr Nutzen hat. Von daher, ja, ich denke, der Preis wird Haupttreiber bleiben, aber die Leute sind auch schon viel, viel eher offen, sich die Narrative oder die Lösung, die man damit erstreben kann oder anstreben kann, auch anzuschauen und das zu verstehen. Ich denke halt, am Ende sollte man auch den Preis gar nicht so verteufeln. Man muss ja auch ganz klar sagen, es ist eine praktische Lösung. Also, dir wird das Leben immer schwerer, du kannst dir die Dinge schwerer leisten, dann leiste dir halt erstmal Bitcoin und du kannst dir, wenn du bereit bist, deinen Bitcoin dann zu verkaufen, das Leben wieder leichter leisten. Ja, das ist ganz simpel. Ja, akkumulier 4 Jahre Bitcoin und danach, historisch zumindest betrachtet, wird dein Leben, wenn du das Geld dann für deinen Konsum ausgibst, wenn du es wirklich willst, immer leichter, weil deine Kaufkraft einfach erhalten geblieben ist oder sogar gestiegen ist. Und von daher kann ja jeder machen. Die Erkenntnis aber vielmehr ist, die Leute dann nach 4 Jahren gar nicht mehr auscashen wollen. Ich habe jetzt ein spannendes Interview. In einem Interview hat Michael Saylor auf diese Frage beantwortet, was er mit den Coins macht irgendwann. Und ich habe das schon mal vermutet, dass er das tun wird, aber er hat es da nochmal ganz klar gesagt. Er hat gesagt, nimm die Bitcoin mit ins Grab. Ja, also hinterlass gar nichts. Das ist dein Footprint. Bitcoin wird in tausenden von Jahren noch da sein für die Menschen. Und da ist eine Adresse, die so viel wert ist und du hast diesen verdammten Private Key mit ins Grab genommen und jeder wird das sehen, der wird auf die Adresse gucken und denken, mein Gott, damit wäre ich heute steinreich und die gehörte dieser Person. Ja, du verewigst dich einfach. Das heißt ja nicht, dass du deinen Kindern nicht trotzdem auch was hinterlassen kannst oder so, aber es macht nochmal dieses Bewusstsein für die Endgültigkeit und auch für das, was Bitcoin mit dir macht und wie es dich verändert, dass jemand, der wie Michael Saylor von so einem Technokrat, so einem hey, mit unserem akademischen Wissen und unseren tollen Lösungen revolutionieren wir die Welt, hingeht so, boah, verewige dich als Individuum spirituell in diesem Netzwerk für immer und ewig. Ob das bei den Menschen nach 4 Jahren schon kommt, weiß ich nicht. Ich sehe aber die Chance sehr groß, weil 4 Jahre ist ein langer Zeitraum. Du hast aber gesagt, seit wann bist du mit deinem Podcast zumindest aktiv dabei?
Anfang 22.
Anfang 22. Mhm. Also 2,5 Jahre. Wie schnell dieser Prozess gehen kann, wenn man möchte. Von daher, ich denke schon, dass der Preis wichtig bleibt, aber dass auch das Bewusstsein für die eigentliche Lösung schneller da ist.
Also ich sehe 3 Ebenen. Die eine Ebene ist ganz einfach, hey, Preis geht rauf, da will ich dabei sein, alles andere passiert nachher. Und ich glaube, das ist immer noch für die allermeisten der Grund ist, einzusteigen. Das, was ich auch erlebt habe, sage ich jetzt mal in einer Normie-Umgebung und bei Leuten, die unsere Eltern, teilweise Großeltern sein könnten, dass die quasi sich dafür interessieren, aber einen anderen Grund brauchen, auch nach außen hin. Also zum Beispiel die Energiesache, ja, dass es halt doch etwas Positives sein könnte, um erneuerbare Energie auszubauen. Du hast gesagt, du hast beim Heirat geredet, hatte ich auch schon im Podcast, genauso wie den Andi Streb, ja, und auch die liefen bei mir auch gut, muss ich auch dazu sagen, ja. Und das Dritte ist dann, und das ist das, was du jetzt angesprochen hast, eigentlich die Gelassenheit, die die Bitcoiner ausstrahlen in einer Welt, die immer hysterischer wird und immer verzweifelter wird und eigentlich niemand mehr weiß, wie es weitergehen soll. Und dann hast du irgendwie so Typen wie die. Also das hat mich zum Beispiel total angezogen. Als ich 2021 auf die Zitadelle gefahren bin, wo wir uns auch zum ersten Mal kennengelernt haben in Real Life, die Gelassenheit und der Optimismus, der dort ausgestrahlt wurde, mitten in Zeiten der Corona-Lockdowns, das hat mich total fasziniert und das kann ich nur noch weiter unterschreiben. Und das kommt natürlich daher, dass du quasi für dich dieses Sparen für die Zukunft gelöst hast. Was du dann damit machst, wenn du tot bist, man kann doch sagen, nimm's nicht mit, ja, kann sagen, gib's aus, ja. Tu was quasi für die Wirtschaft, ja. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Ja, auch das kann man natürlich sagen, ja.
Ja, du hast gerade was Spannendes gesagt. Glaubst du, dass, also da sind ja Leute, die, wie du es gerade sagtest, die eine andere Begründung brauchen als den Preis. Glaubst du, das machen sie, weil dieses Gefühl von, ja, ich kaufe aber was, weil ich mir mehr Kaufkraft in Zukunft erhoffe, mittlerweile so negativ geframed ist, dass es was Negatives ist oder so?
Nein, ich glaube, dass man etwas braucht, wenn man vielleicht aus diesem Bereich kommt, du kommst aus dem Energiebereich, du kommst aus anderen, vielleicht sozial. Ein Zugang. Es geht gar nicht darum, ob man sich selbst kauft. Man darf ja nicht vergessen, viele Menschen sind materiell so gut gestellt, dass sie auch gar nicht darüber lange nachdenken müssen, ob sie jetzt Bitcoin kaufen oder nicht. Also zum Beispiel der Roland Thüringer, der Schauspieler, der ja auch bei der BTC war, den hatte ich ja auch im Interview, der hat gesagt, er kauft das jetzt ein bisschen was, aber das macht er, um das Experiment zu unterstützen. Für ihn persönlich ist es nicht wichtig, aber er findet die Idee gut. Ja, und vielleicht, wenn man als jüngerer Investor oder Bitcoiner anfängt, ist das vielleicht schwieriger vorstellbar, ja, dass man eben auch andere Zugänge durchaus haben kann, ja, ab einem gewissen Zeitpunkt. Also ich merke es ja auch jetzt bei mir, ich bin jetzt über 40 und da kippt dann auch die Zeitpräferenz, ganz automatisch, weil wer weiß, wie lange man lebt und
Meinst du, sie wird höher oder niedriger?
Sie wird höher.
Echt? Höher. Okay,
ja.
Spannend.
Ja. Sie wird höher, weil du mit wachsender Familie hast nicht mehr so viel Kontrolle über deine Ausgaben. Du kannst nicht mehr jeden, das geht einfach nicht. Und B, ja, ich meine, das ist jetzt vielleicht sehr persönlich, aber mein Großvater ist 66 geworden. Ja, das ist jetzt nicht, das sind jetzt irgendwie noch 25 Jahre von meinem Alter, ja. Und natürlich drücke ich mir selbst die Daumen, dass ich das lang weit überschieße, ja. Aber gleichzeitig Garantien gibt's keine im Leben. Und da geht's dann auch darum, sich zu überlegen, okay, wie gestalte ich diese Zeit so, dass ich persönlich sage, hey, gut gemacht sozusagen, ja.
Ist natürlich auch schlecht, wenn du dein Geld mit 65 alles ausgegeben hast und mit 66 doch nicht stirbst. Dann stehst du da und musst vielleicht doch noch 20 Jahre mit dann sehr wenig Geld auskommen. Kann auch passieren.
Ja, aber das Schöne ist ja, Roman, dass ich ja vorhabe, bis zu meinem letzten Tag einfach zu arbeiten.
Ja, ja. Also, ich glaube auch, das ist das Beste, was man machen kann. Also, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe in irgendeinem Video. Ich habe früher im nach meiner, also Ich habe Realschule gemacht, bevor ich dann ins Fachabitur gegangen bin, habe ich ein Jahr FSJ gemacht, freiwilliges soziales Jahr. Das war so ein bisschen die Alternative zum Wehrdienst, sag ich mal. Und da bist du ein Jahr eingesetzt im sozialen Bereich, da gibt's Behindertenwerkstätten, solche Dinge. Und ich war auf der im Altenheim auf einer Dementenstation, geschlossene Dementenstation. Es war sehr anstrengend, kann ich sagen. Die Leute, die Pfleger sind massiv unterbesetzt. Da gibt's den MDK, medizinischen Dienst der Krankenkassen, der halt, weiß nicht, der gibt dann so je nach Pflegestufe, die man hat, für verschiedene Tätigkeiten Minuten, ja, so dass du sagst, hey, zum Zähneputzen hast du irgendwie 1,5 Minuten oder so. Und dann muss auch, also danach wird dann auch eingeteilt, wie viele da arbeiten und so. Und das führt dann schnell dazu, dass du als FSJler Aufgaben übernehmen musst, für die du gar nicht ausgebildet bist. Dann bist du dann der Pfleger, ja, Popo abputzen, diese ganzen Geschichten, alles, was dazugehört, Essen anreichen und so. Im Endeffekt ist es so, dass wenn du dir die Leute anschaust, die da hinkommen, die sind von den Fähigkeiten meistens noch in der Lage, so die Grunddinge selber zu machen. Die dann vielleicht sogar die Erlaubnis haben, die geschlossene zu verlassen und in der Hauptmensa zu essen und später wieder zurückkommen. Und die bauen innerhalb von, also die kriegen so Schübe und das baut so schnell ab, dass die wirklich von heute auf morgen dazu nicht mehr in der Lage sind und nicht mal mehr selber einen Löffel halten können. Und was ich festgestellt habe, ist, sobald den Leuten die Aufgaben genommen werden, zerfallen die Fähigkeiten. Und zwar in Windeseile. Mhm. Diese Notwendigkeit, bis an sein Lebensende zu arbeiten, sollte nicht als Last gesehen werden, sondern als Chance, als Möglichkeit, möglichst lange auch Fähigkeiten zu erhalten, gebraucht zu werden und seine Fähigkeiten auszubauen. Das ist das, was dich fit hält. Ja? Wenn du dich einfach nur zurücklehnst und nichts machst, dann verlierst du deine Fähigkeiten so schnell. Hier, wer rastet, der rostet, ja.
Das ist, also auch die, was man so liest über die Langlebigkeit zum Beispiel in Japan, ja, ist ja ganz lustig, dass ich glaube, die Stadt mit den meisten 100-Jährigen per Capita weltweit ist ausgerechnet Hiroshima, also die Stadt, die die Atombombe abbekommen hat. Und das ist eine Kombination aus Aufgabe, Arbeit, Community und gesunder Ernährung im Grunde, Bewegung, ja. Aber vor allem diese Community-Geschichte, dass du eingebettet bist in Freunde, in Familie und dass du eine Rolle spielst, ja, ist glaube ich ganz wichtig. Und ja, das sind natürlich unsere Fiat-Pensionssysteme auch ganz, ganz schlecht für das, ja, weil du arbeitest dein ganzes Leben, dann zahlst du deine Schulden ab, dann bekommst du am Schluss eine Rente, die sich gerade so ausgeht und bist eigentlich aber auch abgestempelt als nutzlos für die Gesellschaft, ja. Und das System ist noch dazu so gestaltet, dass du schon mit 50 keinen Job mehr bekommst, wenn du einen suchst. Also wir wollten eigentlich beim Positiven bleiben,
Roman. Es geht schon wieder ins Dunkle. Ist doch positiv zu verstehen, dass wir noch vor sehr vielen Problemen stehen und Bitcoin noch sehr viele Lösungen parat halten kann für uns.
Ich meine, zum gewissen Teil muss man ja sagen, es ist ja auch genauso wie das Fiat-Experiment, ist ja auch Bitcoin ein Experiment und wir müssen auch sozusagen diese Reise dokumentieren, weil wir ja gar nicht wissen, wo es uns auch persönlich hinführt.
Klar, natürlich, ja. Aber ich denke, also um das wieder ins Positive zu wenden, diese Entscheidung, die du für dich getroffen hast, bis ans Ende deiner Tage zu arbeiten, ist was Positives in meinen Augen, nichts Negatives. Mhm. Und ich sehe es genauso. Ich bin froh, dass ich arbeiten kann. Ja? Das ist auch immer, was mich ja eher stört, ist die Aufgaben, die man heute machen muss, die man nicht machen will. Und immer wenn ich drüber nachdenke, was sind denn das eigentlich für Aufgaben? Das sind jetzt eigentlich genau die Dinge, die das Fiat-System von mir will. Ja, dass ich irgendwelche Dinge belege und dokumentiere und meine Steuern im Quadrat einmal ausrechne und mache und mich hier noch mit irgendeinem rechtlichen Blabla unterhalte und da noch einen Vertrag und hier noch, ja, das, die Fiat-Welt ist das, was stört, ja. Ich als Unternehmer, boah, ich habe so viel Feuer im Hintern, ich könnte so viele Sachen machen, ich werde immer nur durchs Fiat-System gebremst, ja. Aber von daher und daher auch mit dem positiven Ausblick, dass wir vielleicht von dieser ganzen Bürokratie und diesem ganzen Zwängen von außen mit fortschreitendem Bitcoin-Standard weniger sehen werden, weil es einfach ineffizient ist, ja, doch, dann kann ich mir auch vorstellen, dass das Arbeiten im Alter sehr viel Spaß machen kann, ja, weil es einfach viel unbeschwerter ist.
Bin ich vollkommen bei dir. Ich gehe teilweise, sage ich dann auch meinen Freunden, die noch im klassischen Job stehen, sage ich ja, ich bin einfach schon in Frühpension. Ich mache jetzt das schon, was ich auch machen werde, wenn ich 60 oder 70 bin und dann bekomme ich halt noch ein bisschen Fiat obendrauf am Start. Aber was mich interessieren würde, ist, Glaubst du, bist du da optimistisch, dass das bei uns in Deutschland, Österreich, die Schweiz lassen wir jetzt mal außen vor, die haben sowieso ihr eigenes, noch relativ gut funktionierendes Ding, dass Bitcoin genug Kraft bringt, um das, während wir noch quasi im Saft stehen, bei uns zum Positiven zu verändern, oder müssen wir zuerst abhauen? Weil das ist nämlich eine Frage, die ich mir jetzt gerade oft stelle.
Ja, du bist doch nicht der Einzige. Ich glaube, wie gesagt, ich habe letztens im Stream schon drüber geredet, alle, mit denen ich im Moment rede, sprechen über das Thema abhauen. Nein, ich sehe die Chance, dass wir das schaffen. Also ich sehe das vor allem, weil ich bin da gar nicht bullish auf die deutsche Regierung oder die deutsche Politik oder die österreichische Politik oder so. Ne? Da bin ich ganz anti-bullish. Aber die Menschen, die sind so einfallsreiche, innovative, fantasievolle Wesen, was die teilweise aus den schwierigsten Situationen machen. Ich meine, schauen wir uns mal den größten Wirtschaftsaufschwung Deutschlands an. Ja, das war, nachdem alles kaputt war. Ja, es war Krieg, Politik war quasi nicht vorhanden. Die Leute, es gab keine Schutzmänner. Ja, also diese ganzen MMT-Argumente, ja, ohne Staat, da schützt keiner ein Eigentum und so. Ja, nach dem Krieg haben die Leute sich so dermaßen unterstützt, hatten selber nichts, ja, und haben da was aufgebaut. Vor allem die Frauen, ja, haben quasi ganz Deutschland wieder aufgebaut. Da muss man sich einfach klar machen, die Menschen, wenn eine Situation richtig in die Not kommt, lassen sich so tolle Sachen einfallen. Und da rechnet die Politik, glaube ich, noch gar nicht mit, wie viel Kraft aus der Bevölkerung kommt, wenn es wirklich die Notwendigkeit dafür gibt. Und von daher, ich denke, dass wir uns sehr viel gefallen lassen und dass es auch noch schlimmer werden kann. Ich bin mir aber schon sicher, dass wir Zeit, die wir hier noch im Saft stehen, durchaus auch bessere Zeiten wieder sehen werden. Ja, gehe ich schon von aus. Einfach, weil auch der Vergleich, also ich glaube, wir sind in dem Zustand von, es geht gerade kaputt, schon sehr weit vorangeschritten. Natürlich kann es noch viel, viel, viel schlimmer werden, aber die Geschwindigkeit, in der es gerade schlimmer wird, lässt nicht mehr so viele Jahre zu. Also wir verbrauchen gerade so viel Wirtschaft wandert ab, das geht unter Umständen halt an einem gewissen Zeitpunkt extrem schnell. Und ich habe irgendwie im Gefühl, wir sind dem Zeitpunkt schon nicht mehr so weit entfernt, ja.
Ich tue mir immer ganz schwer, mich auf mein Gefühl zu verlassen, weil ich hatte schon, das ist schon öfter falsch gelegen, muss ich ehrlich sagen. Aber was du gesagt hast über quasi die positive, dieses, der Staat muss alles regeln, der Staat muss sich um alles kümmern, hat ja ein inhärent auch ein total negatives Menschenbild. Als könnten die Menschen das nicht selber, als würden sie sich gegenseitig nicht helfen, wenn es drauf ankommt. Und wir sehen ja natürlich, wie du vollkommen richtig sagst, in extremen Fällen genau das Gegenteil. Also ja, während Corona wurde total übertrieben, was die Maßnahmen und die Lockdowns betreffen, aber ganz am Anfang, als wir uns alle noch einig waren, okay, das ist jetzt scheiße, wir müssen da jetzt irgendwie was machen, da hat man wirklich eine Phase gesehen von echter Solidarität, ja, wo dann die jungen Leute bei den Älteren in der Stadt angeläutet haben und gesagt haben, sollen wir euch was einkaufen? Teilweise Leute, die sich noch nie gesehen haben, ja. Und ich glaube, dass das total schnell geht und dass die Menschen da total positiv reagieren. Das habe ich in kleinen Dingen schon oft erlebt. Ich habe übrigens auch, also ich habe, bei uns heißt es nicht freiwilliges soziales Jahr. Ich habe aber auch nicht Zivildienst gemacht, weil ich tatsächlich untauglich war für das Bundesheer. Also ich musste nicht Zivildienst machen, aber ich habe dann stattdessen aus anderen Gründen 2 Jahre lang intensiv beim Rettungsdienst freiwillig gearbeitet. Und da sieht man das auch. Ja, erstens, wie gut es ist, dass man eben Zugang findet zu älteren Leuten auch, ja, und auch als junger Mensch Erfahrung hat mit alten Leuten. Und zweitens, dass es eben im Leben nicht auf materielle Dinge ankommt am Ende des Tages und dass die dann auch, wenn es hart auf hart kommt, eigentlich egal sind, weil wir eigentlich viel weniger brauchen zum Leben, als wir eigentlich glauben. Das heißt aber, dass wir wahrscheinlich noch ziemlich viel Fallhöhe haben von unserer ökonomischen Wohlstand auf eine Situation, wo sich die Mehrheit einig ist, ja, es muss sich jetzt was ändern.
Ja, schon. Also das glaube ich auch, aber man fällt am Ende immer schneller. Das ist halt das. Das Interessante ist, dass wir gerade einfach sehr viel Entwicklung in manchen Ländern sehen, die das Gegenteil, die gegenteilige Richtung eingeschlagen haben. Und die einen direkten Vergleich von, wie könnte es laufen, herstellen werden innerhalb der nächsten 5 Jahre oder so. Und dass das immer mehr Menschen bewusst wird. Und ich habe letztens mit einem, ich würde mal sagen, mittlerweile guten Freund, aber auch sehr erfolgreichen Unternehmer gesprochen. Der war schockiert, als ihm bewusst geworden ist, dass ARD, ZDF, ich weiß jetzt gar nicht wer, in diversen, wir haben mal die Bevölkerung gefragt oder hier spricht die Bevölkerung Shows, irgendwelche Politiker hinsetzen, deren, weiß ich, da hat irgendwer eine Ausbildung zum Informatiker gemacht, ja, eigentlich ist er irgendwo bei irgendeiner SPD im Vorstand, ja, in irgendeinem Landkreis, und dann hat er mal meine Ausbildung zum Informatiker gemacht und dann ist er halt der Kalle Informatiker, ja, so. Und in Wirklichkeit, ne, war das alles politische Agenda. Also das haben wir mehrfach, ich glaube auch im NDR gab es das und so. Und eben ist es da erst richtig bewusst geworden und sagt, das ist doch Propaganda. Das ist doch Propaganda wie in der DDR. Und ja, wenn man es mal so betrachtet, ist es so. Ich glaube, das ist halt im Moment, also die Lügen so offensichtlich, dass es gerade so vielen Leuten bewusst wird und die Leute haben einfach auch die Schnauze ab einem gewissen Punkt derart voll. Wir lassen uns schon sehr viel gefallen. Aber wenn sich zu viele Dinge zeitgleich ergeben und da ergibt sich gerade sehr viel, wird schwierig. Wir haben einen Bundeskanzler, der irgendwas, irgendwie, ja, verstrickt war in, keine Ahnung was, Cum-Ex, dies, das. Die Leute, also die Stimmung ist so dermaßen schlecht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das noch 10 Jahre so eine Talfahrt gibt, wo die Leute sich das weiter angucken. Das passt irgendwie nicht. Ja?
Ich kann mir das ehrlich gesagt schon vorstellen, wenn ich ganz ehrlich bin.
Meinst du, dass das...
Weil du... Also ich habe mir damals auch gedacht, als ich in Argentinien war, habe ich mir gedacht, wenn ich... Damals war die Inflation dort noch sehr sachte. Da hast du dann alle 2 Wochen neue Karten bekommen beim Pizzabestellen mit gestiegenen Preisen. Und damals habe ich mir gedacht, wenn das bei uns passiert, kommen die Heugabeln sofort raus. Und jetzt passiert es bei uns und ich habe noch keine Heugabeln gesehen. Ja, aber ich muss auch dazu sagen, dass... Also vom Gefühl her, die Lage bei uns in Österreich auch noch um einiges entspannter ist als in Deutschland nördlich des Weißwurst-Äquators. So von meinem, also ich bin jetzt natürlich nicht überall gewesen, habe nicht mit allen Leuten geredet, ja. Aber die auch von der Mentalität her. Also ich glaube, dass die Deutschen eher voll eine, voll andere Richtung machen, ja. Während die Österreicher eher so in der Mitte durchlavieren, so ein bisschen entspannter, ja. Also das kann schon sein, also das weiß ich aber nicht. Ich glaube halt vor allem, dass das, wie du richtig sagst, oder wie du auch gesagt hast, vielleicht im digitalen Zeitalter auch die falschen Kategorien sind. Vielleicht geht es gar nicht darum, wer in Berlin regiert oder wer in Brüssel regiert, sondern geht es darum, quasi solche Dinge wie Bitcoin und Nostr und andere Sachen einfach zu nutzen, Fakten zu schaffen quasi... Ohne dass sich das auch organisch ergibt, dass irgendwann mal dann die Leute, dann, keine Ahnung, wenn Bitcoin mal auf einer 6-stelligen Summe vielleicht sogar noch höher steht,
das könnte unter Umständen wirklich nicht mehr so lange dauern.
Hast du eine Preisprognose für mich, Roman? Die kann ich dann ins
Ganze schreiben. Ganz viele, aber ich glaube, keine von denen ist valide.
ich habe eine Frage zum Preis, das würde mich schon interessieren. Ich bin ja übrigens auch, dass da über den Preis zu reden ist gar nicht unfair oder ist gar nicht doof, weil der Preis erzählt doch immer eine Story, ja. Und während wir hier gesprochen haben, habe ich kurz den Preis gecheckt, der geht rauf und in dem Moment, wo du Michael Saylor erwähnt hast, habe ich gesehen, also MicroStrategy ist heute auch wieder 15% raufgeschossen, ja. Wir sehen derzeit All-Time-Highs bei den Aktien, wir sehen All-Time-Highs beim Gold, wir sehen All-Time-Highs beim Bitcoin. Ja, das heißt, wir haben überall diese Inflation im System. Die Zinsen werden schon wieder Richtung Senkung getrimmt, quasi. Es wird schon wieder darüber geredet, das Geld billiger zu machen. Glaubst du, dass wir quasi die All-Time-Highs, die wir jetzt sehen, während wir hier sitzen, Ende März, ja, glaubst du, dass das inflationsbereinigt überhaupt schon All-Time-Highs sind? Also was ich damit sagen will, ist der Euro von 2024 überhaupt das wert, was er noch vor 3 Jahren wert war, als wir das letzte Mal All-Time-Highs gesehen haben? Oder was ist deine Analyse?
Nee, das ist ja definitiv nicht der Fall. Wir haben, Dollar All-Time-High inflationsbereinigt ist ja bei 77.000 oder so. Aber ich glaube, Euro All-Time-High inflationsbereinigt haben wir schon bekommen, wenn ich mich nicht irre. Nur muss man ja auch dazu sagen, das, was wir unter Inflation verstehen, ist ja was anderes als das, was Notenbanken unter Inflation reporten. Mhm. Also wir reden nicht vom CPI normalerweise, weil wir als Bitcoiner selbstverständlich auch alle Güter mit einbeziehen, also auch Immobilien und Aktien und so. Und wenn wir uns da mal die Entwertung des Geldes anschauen, was ja durchaus sichtbar wird durch die All-Time-Highs an diversen Märkten, dann auf jeden Fall nicht. Ja. Also wir sind noch nicht wahrscheinlich beim alten wirklichen Kaufkraftniveau, das Bitcoin 2021 gehabt hat, als er bei knapp 70.000 Dollar stand oder 69.000 Dollar.
Weil auch für Leute, die uns jetzt vielleicht zum ersten Mal oder anfangen mit Bitcoin zuhören, ein All-Time-High vor dem Halving hat es ja eigentlich noch nie gegeben.
Ja, das ist neu. Das ist ja auch das, wo sich gerade viele spekulieren, also viele spekulieren um dieses Thema, ob wir jetzt ein Verschieben des Cycles sehen oder sogar den Supercycle, der nie wieder endet. Also das heißt, der Kurs geht nur noch hoch. Der hat zwischendurch mal keine Korrekturen, aber er hat nicht mehr diese 3 Jahre wirklich Bärenmarkt. Es könnte aber auch einfach sein, dass so viel Geld gedruckt wurde und dass dadurch dieses Verschieben des All-Time-Highs stattgefunden hat und dass das eigentliche All-Time-High inflationsbereinigt auch erst nach dem Halving stattfindet. Ja, guter Punkt, kann durchaus sein.
Das habe ich gemeint. Ich meine, es ist am Ende des Tages auch egal. Gelddrucken ist ein gutes Stichwort. Ich meine, ich schaue mir dann auch immer gerne den Bitcoin-Kurs in türkischen Lira an. Ja, also es ist eine Sache zu sagen, Bitcoin ist Spekulation oder libertär oder was auch immer in Deutschland und Österreich, wo die Lage zugegebenermaßen kritisch ist, aber noch nicht hoffnungslos oder wie wir immer sagen, die Lage ist hoffnungslos, aber noch nicht kritisch. Aber in der Türkei, ich meine, da musst du ja komplett neben dir stehen, wenn du dein Geld in türkischen Lira aufbewahrst.
Ja, wahrscheinlich. Also ich kann das zum Glück nicht nachvollziehen, weil ich noch nie in dieser Situation gesteckt habe. Aber allgemein fühle ich mich mit dem Euro nicht sicher.
Nein.
Als Geld, als Wertspeicher.
Nein, das muss ich auch sagen. Auch.
Es wird alles immer teurer. Ich habe ein paar Hobbys, Nico. Die sind noch gar nicht so neu. Also die gibt es schon seit einigen Jahren, aber die sind erst vor kurzem, sag ich mal, vor so zu Corona sind die so in den Mainstream gekommen. Ist jetzt auch egal, worum es geht. Das Spannende ist aber, dass dadurch, dass es da erst in den Mainstream gekommen ist, ganz viele Unternehmen erst dann dieses Thema für sich entdeckt haben und angefangen haben, Innovation voranzutreiben, nochmal was besser zu bauen, den anderen Preis sich zu unterbieten. Du siehst noch richtig Deflation. Du spürst sie, du schmeckst sie. Du müsstest Chris, meinen Assistenten, fragen, wie ich hier teilweise mit leuchtenden Augen sitze und sage, ich konnte den alten Kram gebraucht verkaufen, konnte mir davon neuen Kram kaufen für den Gebrauchpreis, der technisch noch viel, viel besser ist als der alte gebrauchte Kram. Und das geht, also es begeistert mich so, Deflation zu sehen und festzustellen, wie schön das sein kann, dass Unternehmen erfolgreich sind, Marktanteile gewinnen, indem sie niedrigere Preise bei höherer Qualität zur Verfügung stellen. Und wenn du dann selber davon als Konsument auch noch profitierst, dann wird dir erst bewusst, wie schön eine derartige Welt wäre, wenn das überall passiert. Wenn du dann vielleicht wenn du Bitcoin hast, ja, und deine Bitcoin anschaust und das als Äquivalent nimmst, dann hast du diesen Effekt auch jetzt schon in gewisser Form. Aber das wird mit Sicherheit in Zukunft noch stärker, weil ich da vollkommen bei dir bin. Wir sind wahrscheinlich noch gar nicht komplett inflationsbereinigt beim All-Time High.
Also in der türkischen Lira, ich habe es mir jetzt gerade angesehen, sind wir nur in diesem Jahr, also in den ersten 3 Monaten des Jahres 2023, um über 120% gestiegen im Bitcoin-Preis.
Aber 100% hatten wir doch auch, oder?
Hatten wir in diesem Jahr schon 100%? That's crazy. Ja.
Wir hatten sogar mehr. Hatten wir nicht sogar 200%?
Nein, 200 noch nicht, nein.
Ah nee, warte, das war in den letzten 4 Monaten vor einem Monat hatten wir, glaube ich, 200%, weil Ende letzten Jahres noch mit reingenommen hat oder so.
Du hast
recht. Wir sind auch immer sehr schnell von diesen 15 auf die 60 hoch.
Wir sind über 90% im Top sind wir über 90% in Euro gestiegen in diesem Jahr. Das stimmt ja.
Also selbst so gesehen, in Euro ist das schon enorm, ja.
Ja, also da haben wir natürlich die Zuflüsse aus den ETFs drinnen, also die Akzeptanz durch die Wall Street, die Tatsache, dass da jetzt so viel frisches Geld hineinkommen kann, ist jetzt nicht nur die Fiat-Inflation, aber das gilt jetzt für Nvidia gilt das nicht. Das gilt nicht für Dollar, für Gold und das gilt auch nicht für den S&P 500. Also das monetäre Debasement, das derzeit global stattfindet, muss enorm sein inzwischen. Einfach um den Laden zusammenzuhalten. Und nach außen wird noch immer geredet von Inflationsbekämpfung. Ich befürchte ehrlich gesagt, dass wir noch in diesem Jahr eine zweite Welle der Inflation auch im Alltag erleben werden. Bin auch gespannt, was unsere Freunde von der MMT-Front dann wieder sagen werden. Aber sie werden sicher Antworten haben. Aber ich glaube, dass wir das heuer noch sehen werden. Es gibt jetzt schon erste Hinweise auf vielleicht hast du gesehen heute, der Kakaopreis hat sich, glaube ich, ver-18-facht in den letzten 10 Minuten. Es ticken schon wieder die Rohstoffe aus, ja. Also die Inflation ist bei Gott nicht weg und dieses Ding, was du gesagt hast, dass die Leute jetzt langsam ein Gefühl dafür bekommen, dass sie ihr Geld schützen müssen, ich glaube, dass das in Deutschland und auch in Österreich wahrscheinlich einer der der stärksten Motivatoren sein kann, weil die Deutschen, es ist ja ironisch, warum haben denn die Deutschen und die Österreicher die schlechteste Aktienquote in Europa? 5%, 6%, komplett bescheuert, ja? Wir und bunkern Milliarden, hunderte Milliarden, Billionen auf Sparbüchern und Tagesgeld oder Festgeldkonten, weil wir es historisch gewohnt sind, dass unsere Währung hart ist und dass wir das tun können. Und jetzt können wir es aber nicht mehr tun, wissen aber nicht, was wir sonst tun können. Und viele springen dann, und deswegen ist die deutsche Community auch so groß, gleich zu Bitcoin. Eigentlich logisch.
Ja, ich glaube auch, ja, je größer die Probleme werden, desto mehr Offenheit für Bitcoin ist da. Und jetzt, wie ich das ja eingangs sagte, durch BlackRock und die anderen ist auch eine gewisse Legitimität da bei den Menschen und ein gewisses Bewusstsein, dass Bitcoin notwendig ist. Es ist ja auch ein Unterschied zu sagen, schau mal, die Politik macht uns gerade alles kaputt und auf einzelne Politiker zu zeigen und zu sagen, ja, die. Oder einfach das Problem als solches zu identifizieren und zu sagen, naja, wie willst du eine faire Politik gestalten mit einem Fiat-Geld? Ja? Wenn die Basis der Gesellschaft unfair ist, wie soll sich darauf irgendein Prozess fair entwickeln können? Das ist nicht möglich. Und um auf die MMTler zu kommen, die MMTler haben ja, also, das stelle ich einfach immer wieder fest, deren beste Strategie ist ja einfach immer wieder, sich die Effekte so detailliert im Einzelnen anzuschauen und dabei alles andere, was auf der Welt passiert, zu ignorieren, dass du halt immer eine neue Begründung findest, warum etwas ist, wie es ist. Ja, das ist, wenn Strom teuer ist, alles andere wurde auch teurer, ja, aber wenn Strom teuer ist, dann liegt die Begründung genau in diesem einen Fall. Ja? Und wenn jetzt Brot teuer ist, dann liegt es genau in diesem einen Fall. Ja? Und das ist einfach so wie mit Kakao jetzt, wo du sagst, es ist 18 Mal so teuer geworden, das hat dann nichts mit der Inflation zu tun. Das hat dann damit was zu tun, dass irgendwer, am besten noch ein böser Kapitalist, einfach die Preise an seiner Kakaoplantage hochgeschraubt hat. Ja? So, Problem gelöst.
Die Nachfrage nach Osterhasen war einfach erstaunlich hoch.
Ja, ja, genau, exakt. Ja, das löst sich dann bald wieder. Und wenn es sich dann doch nicht löst, dann gehst du einfach in irgendein anderes Thema rein und machst da wieder eine Brücke dahin. Also das ist wirklich erstaunlich, mit was für einer Bravour man sich halt einreden kann, dass die Welt nicht so schlimm ist, wie sie ist. Und das ändert aber das Problem halt nicht. Das ist so dieses Augenzumachen vor den tatsächlichen Problemen, vor dem Ursprung und halt einfach die Symptome minutiös auseinandernehmen und da sitzen und sagen, ja, aber eigentlich, also du hast zwar gerade einen Husten, aber wenn du dir jetzt ganz fest einredest, dass du keinen hast, dann bist du faktisch wieder gesund, oder? Und dann sagst du, ja, mir geht schon wieder viel besser, dankeschön. Ja, das ist halt wirklich so MMT in a nutshell. Und von daher, die sitzen, also wenn man das mal so weiterspinnt, die sitzen da jemand kreuchend und kriegen kaum noch ein Wort raus, weil sie so krank sind und reden sich immer noch ein, sind kerngesund. Von daher, das wird dem einen oder anderen auch früher oder später auffallen, dass das so nicht weitergeht. Und das ist ja auch, sobald du die mit den tatsächlichen Fragen konfrontierst, ja, gut, Gelddrucken verursacht keine Inflation, was ist denn mit den Assetpreisen? Ja, dann sagen sie mal, ja, das gucken wir uns dabei ja nicht an. Ja, genau, ihr guckt euch immer nur diesen einen kleinen Teilbereich der Wirtschaft an und schlussfolgert für den ganz separat. Ja.
Und das wird dann auch wirklich spannend, weil da trennen sich dann quasi auch die Wege, sage ich jetzt, von denen, die sagen, kauft ETFs, kauft Aktien, kauft Immobilien, raus aus dem Papiergeld und den Bitcoinern. Weil sozusagen die Analyse von diesen beiden Gruppen, ist jetzt nicht MMTler, sondern halt quasi die Investment-Community, ist ähnlich. Ja, man kann nicht in Geld sparen, aber die Antwort ist bei den einen, kauft eben rein in den Markt und die anderen sagen, nein, rein in ein neues System, rein in ein neues Geld. Und es gab das halt noch nie vor Bitcoin. Deswegen habe ich auch wirklich selbst extrem lange gebraucht und auch nicht dran glauben können. Also ich habe wirklich lange nicht dran glauben können, dass das Bitcoin ernst zu nehmen ist.
Ja, aber das Verständnis verändert sich. Also ich hatte jetzt letztens mit zwei Aktienkanälen Interviews und es kamen wirklich solche Fragen wie, ja, aber ist Bitcoin überhaupt sowas wie Geld? Ja, aber es kommt diese Frage schon auf und man erklärt dann auch, naja, es bringt die Eigenschaften mit. Ob wir es als Geld nutzen, das wird man dann sehen, aber Bitcoin hat die besten Eigenschaften für ein Geld. Also das Verständnis, also ich merke einfach, die Leute, die sind richtig wissensdurstig plötzlich. Die sehen die Probleme, die sehen auch, dass sie sich auf ihre klassischen Aktienstrategien nicht mehr komplett verlassen können und dass die Suche nach diesem intrinsischen Wert ein ganz toller Anker über viele Jahre war, aber einfach kein Indikator mehr für ein gutes Investment ist. Und das ist halt das. Inflation, hohe Zeitpräferenz, alle Märkte gehen hoch. Du kannst so investieren und eine Strategie zu investieren, bringt dir fast keinen Vorteil mehr. Mhm. Oder wie Henry Hested sagte, ne, dass die Inflation einfach am Ende dazu führt, dass die Spekulationen hochgehen und Konsequenzen mit deinem Geld immer geringer werden, einfach weil es eh entwertet. Und ich denke, das Bewusstsein für die Notwendigkeit eines harten Geldes entsteht gerade enorm. Also ich sehe das wirklich, Nico, ich glaube nicht, dass wir 10 Jahre noch eine derart desolate Situation sehen. Also ich hoffe es zumindest nicht, aber ich glaube es auch nicht.
Egal ob im Wohn- oder im Schlafzimmer, egal ob im Büro oder in der Industriehalle, eine Bitcoin-Heizung, die zahlt sich immer aus und 21 Energy hat jetzt die allerneuesten Geräte für euch. Für zu Hause oder für die Industrie. Der Ofen Pro zum Beispiel, kleiner als je zuvor, effizienter als je zuvor, die neueste Bitcoin-Mining-Technik verbaut und dabei flüsterleise. Geht auf 21energy.com und seht euch die Produkte an. Mit was Bitcoin bringt, in einem Wort, gibt es 5% Rabatt. Und das gilt auch, wenn man einfach nur einen Miner kaufen möchte, denn auch die hat 21 Energy im Programm. 21energy.com und auf der Website gibt es auch einen neuen Rechner für deine Heizkosten. Es war im Sommer des Jahres 2010, als ich erstmals mit Ronny Stöferle zusammengesessen bin. Das Thema damals natürlich die Zerstörung unserer Währungen durch Inflation. Ronny und sein Partner Mark Walleck bei Incrementum in Liechtenstein sind echte Experten, wenn es um Gold, um Bitcoin und um Austrian Economics geht. Und ich bin sehr froh, sie als Partner bei Was Bitcoin bringt an Bord zu haben. In ihren Fonds bei Incrementum fließt all ihre Erfahrung zusammen, um Anlegern die Chance zu geben, sich gegen die permanente Inflation endlich zu wehren. Und das Research ist sowieso legendär. Der In Gold We Trust Report ist der weltweit meistgelesene Report zu Sound Money. Und 4-mal pro Jahr halten Ronny und Mark uns mit dem Bitcoin-Kompass am Laufenden. Schaut unbedingt rein bei incrementum.li. Ich bin gespannt. Ich meine, wir sehen jetzt in Deutschland und auch in Österreich zum Teil, wird jetzt über Aktienrente gesprochen und dann wird immer diskutiert, ja, kann man denn die Pensionen mit den Spekulanten am Kapitalmarkt überlassen? Das ist komplett absurd, ja.
Ja, ist es auch. Ist es auch. Ist es auch. Die sollen in Bitcoin sparen.
ja, nein. Also ich meine, ich bin jetzt natürlich
voll dafür. Spaß.
Also es ist halt schwer. Ich hatte diese Diskussion heute auf Twitter, weil ich vorgerechnet habe, wie viel man eigentlich an einem MSCI World verdienen könnte, wenn man statt das erst bei den Alten anzufangen quasi das Geld schon fürs Baby anspart, ja. Und es ist tatsächlich so, dass natürlich die Produktivität auf den Aktienmärkten, die war auch während des Goldstandards da. Also auch während des harten, richtigen Goldstandards gab es Wachstum an den Aktienmärkten. Ich glaube auch, dass es mit Bitcoin und dann auch einem Bitcoin-Standard, wenn wir so weit denken wollen, Wachstum an den Aktienmärkten geben wird. Also das ist noch das Solideste, sage ich mal. Ich mache mir zum Beispiel große Sorgen um Immobilien. Immobilien sind meiner Meinung nach ein absolutes Desaster.
Warum? Warum Immobilien, aber die Aktienmärkte nicht?
Nicht die Aktienmärkte, aber die Aktienmärkte können sich viel schneller und dynamischer anpassen an neue Gegebenheiten. Und ultimativ hast du dann auch solche Firmen wie MicroStrategy und dann die Firmen können dann auch auf Bitcoin umsteigen. Bei Immobilien.
Aber das sind ja nicht die Firmen, die dann kaufen würden für ihre Aktienrente.
Ja, das weiß ich jetzt nicht. Ich rede immer nur von einem S&P, also einem Indexfonds von den 500 wichtigsten Firmen oder was auch
immer. Also ich sehe das nämlich genau anders. Ich sehe, dass die Aktien am Ende. Und das wird ja auch das bittere Erwachen für viele Menschen sein, dass das, was wir gerade an den Aktienmärkten sehen, also nichts. Das Problem ist, die meisten dieser Unternehmen dort sind horrend verschuldet. Verschuldet zum Fiat-System. Wenn das Fiat-System in dieser Form kollabiert, kann es auch Unternehmensstrukturen, die derart ineffizient sind und nur durch die Verschuldung weiterbetrieben werden können, nicht mehr weiterfinanzieren. Diese Unternehmen müssten Schulden machen, weil sie ja nicht plötzlich effizient werden, Schulden machen zu einem wahrscheinlich extremen, exorbitanten Zinssatz unter einem harten Geld, dass sie einfach nicht bestehen können. Also das muss den Menschen klar sein, wenn Fiat scheitert, wenn Fiat kollabiert, wenn Fiat inflationiert, dann steigt nominal der Aktienpreis, der Wert der Aktien fällt in gleicher Geschwindigkeit. Das ist das Problem und das verstehen die Leute nicht. Und wenn die eine Aktienrente machen, um sich vor der Inflation zu schützen, kaufen sie genau das tote Pferd, was durch die Inflation überhaupt erst zum Erliegen kommt. Und Das heißt, am Ende kollabiert beides. Erst das eine, dann das andere. Wenn das erschreckende Bewusstsein kommt, eigentlich sind diese Unternehmen gar nicht in der Lage, alleine zu überleben. Die hingen die ganze Zeit an der Nadel des Fiat-Systems. Von daher, in meinen Augen ist es hochfahrlässig, die Rente wirklich auf den Markt zu setzen, der überhaupt durch diesen ganzen Fiat-Prozess künstlich am Leben gehalten wird. Da liegt dieser Koma-Patient, ja, der liegt da an diesen Schläuchen, an diesen Geräten. Das ist unsere Aktienwelt. Ja, die Schläuche, die Geräte ist die Fiat-Welt. Und weil wir von diesen Schläuchen und Geräten wegkommen wollen, stecken wir das Geld in diesen Koma-Patienten, ziehen die Kabel und dann ist der Koma-Patient tot. So, das wird am Ende mit den Aktien passieren. Weil von diesen ganzen Sachen, es gibt, klar, so ein paar Top-Performer, die sind so derart stark, die es auch heute schaffen. Also Tesla ist fast gar nicht verschuldet. Ne? Also es ist nicht so, dass alles verschwindet. Aber wir reden wirklich von über 90% der Global Player, die horrende Schulden haben. Das ist halt ein Riesenprozess. Das gehört alles mit dazu. Und so wie die Aktien massivst überbewertet sind, die Immobilien, gilt das auch für die Aktien. Von daher, ich sehe tatsächlich nur Bitcoin als hartes Geld, als diese harte Absicherung wirklich als Lösung für dieses Problem. Ich sehe keine andere Lösung. Also auf Aktien zu setzen, halte ich, wenn man sich, das ist die Frage, was man halt sich davon erhofft, wenn man nominal mehr Geld machen will, klar, das funktioniert, solange Fiat funktioniert und Fiat mehr Geld auf diese Bereiche schmeißt. Aber wenn man sich wirklich systemischen Risiken entziehen möchte, dann sollte man tunlichst keine Aktien kaufen in meinen Augen, weil das einfach nur der blinde Punkt der Wirtschaft ist, wo man die Katze im Sack kauft am Ende. Man weiß überhaupt nicht, was ist der tatsächliche Wert eines Unternehmens in einer Welt, wo Preise derart manipuliert sind und ein Unternehmen derart durch die Geldmengenausweitung überhaupt nur seinen Unternehmensbetrieb fortführen kann. Ja.
Also auf jeden Fall mal starke Ansage. Ja. Auf jeden Fall, also die, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass quasi jetzt so 11:55 darüber nachgedacht wird, die bisher konservative oder die bisher normie Lösung, die in Amerika schon lange geführt wird, nämlich dieses Aktieninvestment ein bisschen politisch salonfähig zu machen. Die ETFs und Finanzfluss haben das in Deutschland schon seit 2010, 2012, ich glaube, in der Masse salonfähig gemacht, weil die Menschen das schon gecheckt haben, so wie es auch viele gecheckt haben, dass es Bitcoin die bessere Lösung ist. Da bin ich auch bei dir vollkommen. Ich glaube, dass es wichtig ist, zu unterscheiden zwischen den Unternehmen, die nur aufgrund des billigen Geldes irgendwie aufgeblasen sind und, wie du richtig sagst, völlig überschuldet sind, solange die kein Geschäftsmodell haben, solange die nicht profitabel sind, während die in der Situation einer Hyperinflation tatsächlich komplett am Ende würden kollabieren. Die Unternehmen, die profitabel sind und die vielleicht schon am Polster aufgebaut haben, die könnten sowas schon überstehen und können ja auch ihre Preise anpassen. Das ist ja der große Vorteil des Aktienmarktes, dass du quasi die Inflationsanpassung automatisch drin hast. Interessant wird es zu sehen, was die Firmen machen, die jetzt diese gigantischen Player, ein Apple, ich weiß nicht, wie viele hunderte Milliarden die auf der Seite liegen haben und in irgendwelchen Staatsanleihen stecken haben. Ja, also das wird sehr interessant zu sehen, wie die reagieren auf ein fortgesetztes Fiat-Debasement, weil sie die auch irgendwann eine Treasury-Strategy fahren müssen. Und das ist zum Beispiel das, was mich jetzt gerade total fasziniert, weil ich ja jetzt auch, ich habe schon erwähnt in ein, zwei Folgen, Anfang des Jahres meine eigene Firma gegründet habe. Okay. Und jetzt auch angefangen habe, Bitcoin ins Treasury zu nehmen, auf einem sehr, 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 sehr kleinen Level. Aber es geht mal eher ums Prinzip, ja. Es geht mal herauszufinden, ja, wie funktioniert das.
Was ist das für eine Firma?
Meine Firma heißt Benifico.
Was machst du?
Ja, Podcasts.
Ach so, die Firma zu Nico Jirch sozusagen.
Ja.
Wie hast du das vorher gemacht?
Als freier Selbstständiger.
Okay, ja. Interessant.
Also ich bin
sehr, Glückwunsch an der Stelle.
Dankeschön. Ist für mich auch einfach, also ich mache das, die Wahrheit ist, wenn ich es ganz offen sage, ich bin mir noch nicht sicher, was die Vor- und was die Nachteile sind, aber ich bin auch ein typischer Learning-by-Doing-Typ. Ja. Und ja, einer der Vorteile ist, dass ich mich jetzt eben mit solchen Bitcoin-Treasury-Dingen beschäftigen kann und auch merke, dass es immer mehr kleine Firmen auch aus dem deutschsprachigen Bereich gibt, die das machen. Natürlich Bitcoin. Firmen, logisch, ja. Noch fehlt uns ja der Michael Saylor. Es muss ja irgendwo in Deutschland so ein riesen Familienunternehmen geben, die über sowas nachdenken. Das gibt's ja nicht, dass die das noch nicht auf dem Schirm haben.
Ja, schwierig, ne? Das kommt auch ganz darauf an, wie viel Potenzial diese Unternehmen sehen, in Deutschland weiter produzieren zu können. Da gibt's halt zwei Optionen. Entweder du verkaufst halt ins Ausland oder du ziehst ins Ausland oder halt, du gehst vielleicht wirklich den Bitcoin-Strategie. Andernfalls kannst du ja nur noch deinem sterbenden Geschäftsmodell zuschauen. Ja, oder halt versuchen, vor dem System derart systemrelevant aufzutreten, dass es dich halt weiter durchfüttert, irgendwie.
Aber die Leute, die Treasuries haben, die wirklich auf Milliarden sitzen. Also ich weiß ja selbst von deutschen Großunternehmen und auch von DAX-Firmen, die während der Minuszinsphase Tresore angemietet haben, um da Cash reinzulegen.
Ja, das ist Wahnsinn, ne?
Das heißt, denen muss ja, wenn jetzt die nächste Inflationswelle kommt, bewusst sein, dass das Geld immer weniger wert ist. Also irgendwo muss das ja, das gibt's ja nicht, dass die nicht mal über deinen Kanal oder über meinen Kanal stolpern und dass da nicht Leute gibt, die das langsam anfangen zu checken.
Doch, die gibt es. Also ich habe so viel Kontakt zu solchen Leuten. Ich denke, dass deren Hauptproblem nach wie vor ist, das richtig anzugehen und regulatorisch sauber anzugehen. Die haben alle auch einfach systemische Risiken im Hinterkopf. Und ja, also ich bin mir schon sicher, die gibt es. Übrigens, ich wollte noch eine Sache sagen zu dem Unternehmen, was du vorhin sagtest, die gut laufen an der Börse. Die Hauptproblematik sehe ich in den Kaskadeneffekten. Die größten Unternehmen sind horrend verschuldet. Ne? Ist egal, ob du jetzt Disney anschaust, Nestle, ob du dir VW anschaust. Und das Problem ist, das sind Unternehmen, die derart viele Mitarbeiter haben und derart viele andere Industrien, Nachfrage in derart vielen anderen Industrien erzeugen, dass du halt, wenn die sterben, auch viele Unternehmen mit in den Tod reißen, denen es eigentlich finanziell gut geht. Weil das eigentlich... Das sind dann Schulden, die gerade bei Nestle anfallen, aber irgendeinem Unterunternehmen, das gerade ohne Cantillon-Effekt, ohne Schulden in dem Sinne klarkommt, ist ja trotzdem Profiteur des Cantillon-Effekts, ohne es zu wissen. Ja, also ich habe ein kleines Beispiel. Wir als IT-Unternehmen haben teilweise, also ich habe es ja auch schon öffentlich gesagt, wir trennen jetzt das Unternehmen, aber noch ist es ein Konstrukt. Wir haben da teilweise Mitarbeiter, die halt in anderen Unternehmen arbeiten, also wir haben dann eine 520-Euro-Kraft, die uns ein bisschen unterstützt nebenher, und in seinem Hauptjob verdient er derart gut, und dann habe ich geguckt, für wen arbeiten die? Die haben ein ganz großes Unternehmen als Hauptkunden, deren Unternehmen jetzt, ne, wo unser Mitarbeiter mit angestellt ist, dem geht's finanziell unglaublich gut. Und dann habe ich mir die Unternehmen, die Hauptkunden von denen angeguckt, und das sind nämlich genau die, die alle horrend verschuldet sind. Ja, was meinst du, was mit solchen Softwareunternehmen passiert, wenn diese großen Unternehmen kollabieren, weil das Fiat-System kollabiert? Und das ist das, was ich meine. Das zieht sich dann, also du hast eine Pleitewelle durch das gesamte Fiat-System ab diesem Zeitpunkt, dass du gar nicht mehr gezielt dich mit einzelnen Aktien absichern kannst, weil das zieht ja auch einen so enormen, erstmal deflationären Effekt durch die Gesellschaft. Diese ganzen Leute werden nicht nur arbeitslos und verdienen kein Geld mehr, die können auch kein Geld mehr ausgeben. Das betrifft wieder weitere Unternehmen. Also, wenn das passiert, dann bist du mit einer Aktienrente nicht sicher. Das war nur, um das nochmal ganz kurz abzuschließen, weil du das vorhin sagtest, so ja, aber ich bleib dabei, also eine Aktienrente halte ich für hochgefährlich, wenn aus dem Gesichtspunkt sich von einem systemischen Kollaps zu schützen.
Oder so. Aber es geht ja nicht darum, quasi das Umlagensystem, das staatliche Aktienrentenschneeballsystem zu ersetzen, sondern nur quasi eine kleine Komponente hinzuzufügen. Aber lass uns mal von der Aktienrente weg, weil was mir an einem Gespräch mit dir wahnsinnig gefällt, ist, dass ich wirklich in Echtzeit mitdenken muss, ja, und hoffe jetzt keine Dummheiten zu sagen. Aber wenn wir darüber reden, dass so wie wir vor einer halben Stunde darüber geredet haben, dass man über mit Bitcoin Stück für Stück rauskommt aus einem kaputten Fiat-System in ein neues System, das sich aufbaut und das auf einer persönlichen Ebene tut und wir das auf unserer kleinen Firmenebene tun, dann muss das ja ultimativ auch für größere Firmen möglich sein. Das heißt, das Ziel einer Transition muss ja sein, dass wir diese Unternehmen, dass die nicht kollabieren. Zumindest die einigermaßen vernünftig. Und da müsste ja dann eine Bitcoin-Treasury-Strategie genau hineingreifen. Das heißt, eigentlich, auch weil du gesagt hast, es ist jetzt schon die Stimmung so schlecht, eigentlich bleibt es ja dabei, dass wir hoffen müssen, dass es sehr langsam läuft und Stück für Stück die Unternehmen draufkommen, dass wir uns da ein bisschen Bitcoin reinlegen. Und jetzt in Amerika wird es jetzt mit ETFs und so deutlich einfacher, ja. Auch was das Regulatorische betrifft, was du richtig angesprochen hast, ja. Dass wir eben in einer wachsenden Bitcoin-Welt quasi Hoffnung sehen, während die andere abgewickelt wird, ohne dass wir einen totalen Zusammenbruch erleben. Weil das ist ja auch die Gefahr, dass dann durch den totalen Zusammenbruch dann passieren die extremen politischen Dinge, die wir eigentlich nicht sehen wollen.
Ja, vollkommen richtig. Und du hast auch recht, das gilt nicht nur für Privatpersonen, für kleine Unternehmen, Mittelständler oder für Global Player. Das gilt ebenfalls auch für Notenbanken und Länder und Regierungen. Also das gilt für jeden. Ich bin mir auch sicher, dass die extrem hoch verschuldeten Unternehmen heute, wenn sie anfangen, während sie einen Schuldenberg haben, Rücklagen in Bitcoin zu bilden, auch die eine Transition schaffen können. Das wird erfordern, dass sie wieder effizienter werden. Das wird erfordern, dass sie Mitarbeiter entlassen und Positionen neu denken und ersetzen und sich wieder mehr an den Markt annähern. Aber machbar ist das auf jeden Fall. Und Bitcoin wäre unter diesem Gesichtspunkt ja nichts anderes als die Lösung, seine Schulden irgendwann mal zu begleichen. Also Fiat wieder auf Null zu setzen.
Ja, genau.
Fiat verschwindet ja nicht. Also Fiat verschwindet im Idealfall, weil alle Schulden beglichen werden. Und wenn alle Schulden beglichen wurden, gibt es kein Fiat-Geld mehr. Es ist Schuldgeld.
Ja, dann zurück.
Dann ist keins mehr im Umlauf.
Das ist klar. Es ist, ich glaube schon, dass wir, keine Ahnung, eine Kombination sehen werden, weil du hast gesagt, hast drei Banken, also Fiat-Geld wird meiner Meinung nach nicht verschwinden. Was es braucht, ist ein Gegengewicht. Ich sag, dass Bitcoin ist technisch in der Lage, auch quasi als Geldstandard für die ganze Welt zu fungieren. Aber ich weiß nicht, wie realistisch das ist, dass wir das jetzt noch sehen werden, dass wir sagen, alles läuft nur noch über Bitcoin. Was aber realistisch ist, ist, dass immer mehr Länder, immer mehr Unternehmen, immer mehr Menschen auf die Vorteile aufmerksam werden und das dann automatisch adoptiert wird von den Menschen. Und ich glaube, das sehen wir auch jetzt schon. Also das hat angefangen, aber es geht nicht so schnell, wie sich manche Bitcoiner oder selbst Bitcoin-Gegner eigentlich vorstellen.
Ich glaube, der Bitcoin-Standard, den wir erleben werden, wird tatsächlich nicht der sein, wo wir überall alles mit Bitcoin bezahlen. Aber indirekt auch schon. Ich bin mir relativ sicher, dass die technischen Vorteile für das klassische EZB, Federal Reserve Bankensystem, welches auf Bitcoin aufbaut, so groß sind, dass Bitcoin irgendwann einfach der monetäre Internet-Layer sein wird, auch für die Fiat-Währung. Und das werden wir, glaube ich, durchaus schon sehen dann. Also und damit auch eine gewisse wahrscheinlich Bindung und Messbarkeit irgendwann zwischen Bitcoin und den Fiat-Währungen. Also das kann ich mir durchaus vorstellen. Aber auf jeden Fall erstmal, um überhaupt den Transportweg von Fiat-Geld in digitaler reinen Natur vertrauenslos durchführen zu können, sehe ich Bitcoin als die Technologie und glaube, das ist gar nicht mehr so weit weg. Also da sind ja schon so viele Größen dran. Hier, wie heißt der nochmal? Der Marcus, der früher Präsident bei PayPal war. Marcus,
nicht David drauf. Marcus meinst du?
Der, David Marcus.
Der bei Libra gemacht
Lightspark.
Hat. Ja, ja, der hat Libra gemacht, ja. Für Mark Zuckerberg, ja.
Und der plant ja gerade schon, ich meine, eigentlich ist halt von Jack Mallers das, wie heißt es nochmal, Strike, ist ja schon genau das. Aber er plant das halt in richtig Wall Street-konform, ein derartiges Zahlungsnetzwerk, vor allem für Banken, um die Interbanking-Payments effizienter zu machen, den Kredit aus dem System rauszukriegen. Wenn das in Zusammenspiel mit BlackRock und anderen kommt, dann ist so schnell eine Legitimität dafür da, das Fiat-Geld über Bitcoin zu verschicken, dass wir, also ich glaube tatsächlich, dass das nicht so lange dauert, bis wir das sehen. Und dann bist du schon fast bei so einem Bitcoin-Standard. Dann hast du ständig diese Wechselkurse und du stellst ja ständig hast du diesen Wechselkurs von deinem Geld in Bitcoin hin in das andere Geld und stellst die ganze Zeit fest, dass Bitcoin nur noch aufwertet und diese Fiat-Währung im Verhältnis dazu die ganze Zeit immer weiter abwerten. Und dann, ich kann mir vorstellen, dass das alleine schon super viel verändert und dass du ab einem gewissen Punkt wahrscheinlich auch Bitcoin-Rücklagen in den Banken sehen wirst, um Werte zu verschicken, um selber gar nicht erst in Fiat-Geld diese Transfergelder zu sparen, weil du einfach jemand feststellst, hey, wir sind noch viel effizienter, wenn wir direkt in Bitcoin sparen und den monetären Gegenwert in Bitcoin einfach dann in Auslandswährung kaufen. Ja, das heißt, du willst von Euro nach Dollar, dann tauschst du nicht dein Euro in Bitcoin, den Bitcoin rübergeschickt in die USA und tauschst ihn dort in Dollar, dann hältst du Bitcoin vor, schickst ihn rüber und unlockst Dollar im anderen System. Und das allein über diesen Weg die Bitcoin-Nutzung wahrscheinlich automatisch immer weiter nach oben geht, weil auch die feststellen werden, wenn wir das Geld nicht von Euro nach Bitcoin tauschen, sondern Bitcoin vorhalten für diesen Prozess, sind wir immer effizienter und machen einfach Gewinn. Wir sagen dem Kunden, wir tauschen dann 5 Euro, eigentlich tauschen wir die Bitcoin, die wir zu 1 Euro Gegenwert gekauft haben für 5 Euro und haben Plus gemacht. Ja, alleine sowas, solche Effekte werden irgendwann auftauchen. Das wird noch Jahre dauern, aber das wird jetzt kommen. Und da sind wir gerade schon komplett bei, in meinen Augen.
Du hast es vorher eh schon erwähnt, ohne es so auszudrücken, aber das Fiat-System mit seiner extremen Verschuldung, ich habe auch die, das geht ja ins Exponentielle jetzt alles, ja, auch in Amerika und in Europa, braucht eine Möglichkeit, sich zu rekapitalisieren. Und diese Rekapitalisierung kann stattfinden entweder über einen nominellen wirklichen Schuldenschnitt, das heißt, du streichst einfach null raus aus dem System, aber dafür müsstest du dich zusammensetzen und müsstest da eine Einigung machen und das ist ausgeschlossen. Variante B ist, du machst es über Gold, und Variante C ist, du machst es über Bitcoin. Wahrscheinlich wird es eine Kombination aus Gold und Bitcoin, um ganz ehrlich zu sein, weil Gold haben die Notenbanken ja schon, das können sie natürlich dann auch nutzen. Was mir noch fehlt in Europa, du hast es wunderbar beschrieben, in Amerika sehe ich wirklich schon einen optimistischen, offenen Zugang zu Bitcoin, zu Innovation. Ich halte Bitcoin für die beste Chance, quasi das nächste Level für den Planeten freizuschalten in Wahrheit. Ja, weil wir reden ja nicht nur von Europa und von USA, sondern von vielen Weltgegenden, die extrem ausgeschlossen sind von einem stabilen Geldsystem, selbst einem stabilen Fiat-System, wenn man das so nennen möchte. Und es macht natürlich auch überhaupt keinen Sinn, wenn man als Alien irgendwie auf der Erde landet und sich dann erklären lässt, ja, wir haben hier also 160 Länder mit 160 verschiedenen Währungen, die schwanken im Wert zueinander und also das macht überhaupt, das ist completely pointless, ja.
Die Aliens werden sagen, oh, schaut mal, wir wollten euch gerade eigentlich eine Superwaffe geben, bei der ihr eure eigene Ökonomie nicht mehr messen könnt und mit der ihr euch selber vernichtet. Das wäre Fiat-Geld gewesen, aber das habt ihr euch ja schon selber eingeführt. Super, ihr habt die Massenvernichtungswaffe selber implementiert.
Das mit der Messbarkeit ist auch so eine Sache, die ich total, also das ist auch etwas, das mir immer noch in Erinnerung ist, ein Zitat von dir, das die Blab-Rapper ja bei Feuer über Fiat, glaube ich, ganz am Anfang gemacht haben. Darum habe ich dich auch schon vor 2 Jahren mal angesprochen. Ich glaube, du hast es genannt, Bitcoin, das Statischste, was es gibt. Ja, also diese... Ja. Diese Vorstellung, dass du da etwas hast, das statisch in der Mitte steht und das alles andere messbar macht. Peter Kottersek hat es genannt, den Urmeter des Geldes. Du kannst es auf verschiedene Art und Weisen nennen. Das hatten wir wirklich noch nie. Aber was mir jetzt noch fehlt, in Amerika hast du diesen David Marcus, da hast du Jack Mallers, du hast Jack Dorsey, du hast Michael Saylor. Da ist eindeutig Bewegung drinnen. Und bei uns hast du genau das nicht. Du hast eine Lagarde, die sagt, wenn es einen Escape gibt, muss der geschlossen werden. Du hast ein EU-Parlament, das permanent versucht, die Freiheit der Bürger einzuschränken. Du hast eine Mika-Regulierung, die eher in Richtung offen ist, in Richtung Krypto-Token-Bullshit. Also ich sehe, und du hast in Deutschland keinen einzigen Familienunternehmer, keinen großen, der sagt, wir machen da jetzt Bitcoin-Treasury. Das fehlt mir alles noch. Und ich weiß nicht, warum das noch fehlt. Oder wo, vielleicht hört einer zu. Macht eine Presseaussendung. Ich weiß es nicht.
Ja. Wir Deutschen, du hast das vorhin bei Aktien angesprochen. Was war das? 5% oder so sind
ja,
in Aktien?
Ja, so 5-6%, ja.
Ja, das ist halt der Punkt. Wir Deutschen sind zu konservativ. Wir tauen uns an sowas nicht dran, an die neuen Sachen. Gibt auch diesen Spruch, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht oder friert er nicht oder so. Ne? Also was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht.
Ja, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht, ja.
Und das ist halt im Endeffekt genau das. Also ich habe so viele Unternehmen kennengelernt hier aus Deutschland, die derart offen für das Thema sind, oder wo Geschäftsführer, Vorstandsmitglieder derart offen sind, wo es aber immer noch diese 1-2 anderen im Vorstand gibt, die sagen, ja, ist Humbug. Ja, damit machen wir gar nichts. Und die haben so eine Angst davor, selber zu diesen verbrannten, das ist der komische Krypto-Dude oder Schwurbler oder sonst was zu werden, dass die es einfach nicht nach vorne tragen. Die Amerikaner, die trauen sich mehr. Die Amerikaner, die lieben auch die Sensation. Die lieben es, anzuecken. Die lieben es, Dinge zu sagen, die alle beschäftigen. Das trauen wir uns hier nicht. Wir lieben es, die Dinge zu sagen, die niemanden beschäftigen und schön unterm Radar zu fliegen. Ja, das ist einfach der Unterschied. Und von daher sind wir auch leider bei solchen Sachen sehr spät mit dabei. Und das wird natürlich durch die Art und Weise, wie wir heute, wenn wir unsere Medienlandschaft anschauen, natürlich auch bestärkt. Ja, jeder, der sich mal was traut, der mal innovativ ist. Ich meine, schau dir mal an, wie Elon Musk in der deutschen Presse zerrissen wird. Schon wieder eine Rakete, die nicht geflogen ist und abgestürzt ist, dass das teilweise bewusste Versuche sind, einfach nur um Try and Error zu fahren und so. Und der trotzdem den größten Erfolg gerade, was die Möglichkeit betrifft, mal wirklich interstellar die Menschheit zu sehen oder alleine mal weltweit Flüge mit Raketen zu ermöglichen und so weiter. Das wird alles komplett, ne? Also man schaut auch auf die dann diese Attitüde haben, medial gesehen, so negativ, dass es natürlich hier den Unternehmen auch Angst macht, derart ins Kreuzfeuer genommen zu werden und hier mal wirklich sich was zu trauen und meine Aussage zu treffen, ohne den Shitstorm von irgendeiner Medienbubble am Hintern zu haben, die irgendwas aus dem machen, was nicht stimmt. Ich habe gestern, irgendwo wurde mir das vorgeschlagen, das Interview, was Peter Lustig zerstörte. Ja? Da ist einfach ein ganz normaler Redakteur hin, hat mit Peter Lustig geredet und er hat damals erzählt, ha Mann, mir tun die Kinder am Set so leid. Ich mag das nicht, mit Kindern zu filmen, weil die halt so unter Druck gesetzt werden. So, dann kommt die Bild und macht, Peter Lustig hasst Kinder. Bis heute hält sich dieses Narrativ. Nico, du lachst, ich habe Lieder gehört, die über Peter Lustig waren, wo das thematisiert wurde.
Nur zu erklären, also Peter Lustig ist ein deutscher Fernsehmoderator, der dort lange Zeit Kinderfernsehen gemacht hat, oder? Ich habe das
mit seinem Bauwagen, ja, legendär, habe ich als Kind immer geguckt.
Genau, ich bin jetzt nicht damit aufgewachsen, deswegen versuche ich es zu erklären, ja. Aber ich find's total lustig, dass mir der YouTube-Algorithmus dasselbe Video vorgeschlagen hat und ich habe mir das auch angesehen, ja. Ich muss übrigens ganz generell dazu sagen, dass ich
es war ein Artikel, war bei mir tatsächlich kein Video.
Ah ja, okay.
Also noch spannender, ja, okay.
Mir wurde ein YouTuber, ich habe mir das auch angesehen, weil ich natürlich aus den Medien komme und ich kann mir ganz genau erklären, wie diese Dinge funktionieren, ja. Und das hat einfach ein gewissenloser Redakteur, der Redakteurin bei der Bild-Zeitung hat das aus dem Zusammenhang gerissen, in der Hoffnung auf eine große Schlagzeile. Und
war eine große Schlagzeile. Ist ihm gelungen.
Ja, aber früher sind diese Dinge nicht so hängen geblieben. Ja. Und heute ist es anders. Heute wirst du durch die und du könntest das wahrscheinlich reparieren. Also ein Peter Lustig könnte das reparieren.
Er ist selbst. Tot.
Ah, sorry, das habe ich zum Beispiel nicht gewusst. Ja, das habe ich nicht gewusst. Das heißt, er ist gestorben.
Der repariert das leider nicht mehr. Aber klar. Okay. Ich weiß, was du meinst. Würde er noch leben, dann.
Also jetzt reparieren es quasi die YouTuber und Artikelschreiber für ihn quasi. Jetzt ist die Story, wie die Medien Scheiße gebaut haben, zur eigenen Story geworden und es wird wird der Record straight gestellt, ja, aber ich weiß, was du meinst, ja, dass man da vor zurückschreckt, verstehe ich, aber ich glaube, die Frage ist natürlich, es geht ja nicht um die Außendarstellung, es geht um die Frage, wie rette ich quasi mein Unternehmen und das muss doch zumindest ankommen irgendwo, das muss doch, also jetzt, wo du schon BlackRock hast und Michael Saylor und das Playbook und so weiter, ich bin gespannt, was wir sehen werden.
Dieser Zyklus könnte, das war ja auch, was wir ganz eingangs bei der Frage besprochen haben. Also ich glaube schon, dass in diesem Zyklus die Ersten kommen, die wirklich, oder vor allem, wo die breite Masse kommt, die wirklich im tiefen Verständnis weiß, warum Bitcoin da ist und was es als Problemlösung mit sich bringt. Ne?
Diesen Zyklus kommt die breite Masse, das glaube ich auch.
Ich frage mich, was die Politik tun wird. Weil es gibt genau zwei Möglichkeiten. Entweder lügt die Politik noch stärker, um davon abzulenken, dass Fiat-Geld ein Problem hat und die Politik ein Problem hat. Oder vielleicht sehen wir sogar eine Art Läuterung. Die Politik gesteht sich diese Fehler plötzlich ein, weil die breite Masse derart tiefes Verständnis über Bitcoin hat und versucht, eine Art Diskurs mit der Gesellschaft zu finden, wie man diesen ganzen Schaden wieder herrichten kann. Das muss vielleicht noch nicht in diesem Zyklus passieren. Ich habe aber irgendwie die Hoffnung, dass das passiert. Ich habe die Hoffnung, dass wir Politiker bekommen, die ein Bewusstsein für dieses Problem haben und sagen, ja, wir kriegen das nicht repariert, nicht mit politischem Interventionismus. Alles, was wir jetzt tun können, ist, weil das, was du vorhin gesagt hast, ist ein guter Punkt. Fiat-Geld wird wahrscheinlich, solange wir leben, du hast es ja so gesagt, nicht verschwinden. Und das muss auch den Menschen klar sein, das muss auch den Unternehmen klar sein. Die Politik wird ab einem gewissen Zeitpunkt entweder den Unternehmen versuchen müssen, zu verbieten, Bitcoin zu kaufen mit Fiat-Geld, oder in den Diskurs gehen und sie darum bitten, das nicht zu tun. Oder halt eine gemeinsame Lösung finden. Hey, ja, speichert einen Teil in Bitcoin, aber fahrt Fiat nicht ganz vor die Wand. Und diesen Diskurs zwischen Politik und Wirtschaft, den würde ich mir wünschen. Also erstmal das Bewusstsein in der Politik für dieses Problem, das Bewusstsein für die Lösung in der Wirtschaft und daraus den Diskurs sich irgendwo zu treffen, Fiat nicht in Windeseile vor die Wand zu fahren und trotzdem offen zu sein für die neue Lösung. Das wäre stark, ja.
Wie stark Bitcoin zu einem politischen, sag ich mal, also wenn Bitcoin in die Politik kommt, dann weil die Wähler und Wählerinnen es wollen, weil sie total single-minded sind. Man sieht das jetzt so bei den EZB-Posts auf Twitter, ja, egal was sie posten, es sind immer 700 Bitcoiner drunter.
Nein, noch viel geiler. Die posten ihre Lügen und werden Community-noted. Ja. Und dann steht da Achtung, die liebe EZB lügt euch an. Die erzählen euch Scheiß. Hier sind die Community Notes. Das feiere ich ja richtig hart. Was meinst du, wie angepisst die sind? Was meinst du, wie angepisst die auf Twitter sind, dass sie da sitzen und ihre Lügen nicht mehr erzählen können, ihre MMT-Lügen, weil die Leute sie einfach entlarven? Deswegen sage ich ja, ab einem gewissen Zeitpunkt wird es sehr schwer, noch weiter zu lügen. Und wenn du dann nicht wirklich willst, dass die Leute dein Geld fluchtartig verlassen, dann wird nur der Diskurs übrig bleiben. Also ich bin wirklich gespannt. Also ich bin gespannt, wo das hinführt.
Ich glaube halt, dass die Antwort in Europa gegen die Angst, dass die Leute aus dem Geld flüchten, eben Repression und Zwang ist. Das ist halt meine Sorge. Ich sehe es in Amerika, dass die das auch nicht notwendig haben, weil der Dollar als Weltleitwährung immer das sein wird, in den der Rest der Welt zuerst flüchtet. Ja, du siehst das auch bei den Central Digital Currencies. Die Amerikaner, Powell hat das vor kurzem gesagt, also wir haben uns damit so am Rande beschäftigt, aber ehrlich gesagt nehmen wir das nicht so wahnsinnig ernst, ja. Während die EZB das zum absoluten heiligen Gral erklärt hat. Und warum? Weil der Dollar durch Stablecoins und andere Derivate ohnehin gut aufgestellt ist. Die haben das gar nicht notwendig. Die sind, deren Produkt ist sozusagen auf dem Fiat-Markt so gut, dass digitalisiert von ganz alleine. Da brauchen sie nicht das selbst aufstellen. Während die Europäer das halt verzweifelt versuchen. Vielleicht ändert sich dann natürlich auch die Fahrtrichtung irgendwann mal in Europa. Das ist ja mein Grund, was mich beim Euro so wahnsinnig stört, ist, dass das mal eigentlich eine selbstbewusste Fiat-Währung war. Das war mal eine Fiat-Währung gebaut rund um Gold und um den Gedanken, wir managen das so stabil, wie wir es mit der D-Mark gemacht haben. Und das würde auch ganz gut funktionieren, aber das ist halt jede einzelne Regel gebrochen worden und eigentlich nur die perfekte Werbung für Bitcoin, weil du die Regeln eben nicht brechen kannst. Aber ja, sie sind Fuchsteufelswild. Du siehst das bei den Artikeln, die immer verrückter werden. Du siehst das bei den Postings, du siehst das bei den politischen Vorschlägen. Also die rotieren.
Ja, es ist lustig zu sehen. Es macht wirklich Spaß, weil du siehst halt dieses kleine 7-jährige Mädchen, das sich tierisch aufregt und mit den Füßen aufstampft und einfach komplett wehrlos ist. Es ist einfach schön zu sehen, dass sie ihre Lügen nicht unkommentiert. Ich meine, überleg mal, wie viele Jahre der einseitigen Kommunikation wir durch Fernsehen und Zeitung hatten. Ja? Wie leicht es war, derartige Lügen in die Köpfe der Menschen, in die Bevölkerung zu pflanzen, ohne dass es einen Backlash gab. Und jetzt ist das Internet da, ja, diese bidirektionale Kommunikation da und auch noch die Möglichkeit, wirklich nicht nur einen Post runterzuschreiben und das, man sagt, ja gut, da sind ein paar Fans, die schreiben da jetzt ihre Wut runter, sondern nein, dass wir Community genotet, hey, was sie hier erzählen, stimmt nicht, hier sind die drei Quellen, euch werden da Lügen erzählt. Und plötzlich wird die EZB zu nichts anderem wie so ein Shitcoin-Projekt, ja, die mit Lügen versuchen, ihre Narrative oben zu halten. Das ist einfach sehr interessant zu sehen.
Und die Memes.
Also die sind sowieso lustig, immer.
Als jemand, der sich mit dem Thema schon beschäftigt hat, bevor Bitcoin ein Massenphänomen war, ist es für mich nicht nur faszinierend zu sehen, dass durch Bitcoin jetzt Austrian Economics wieder einen mega Aufschwung erlebt, sondern auch, dass die Leute durch Bitcoin, weil es eben eine Alternative, also du siehst die Alternative, das heißt, du kannst das System und seine Probleme auch besser verstehen. Das ist vorher immer so abstrakt gewesen, weil du bist quasi in diesem Goldfisch Glas gefangen, ja, und mit Bitcoin kannst du es irgendwie zerbrechen oder zumindest die Alternative, also, aber was ich sagen wollte ist, du hast vollkommen recht, diese einseitige Kommunikation, ich habe noch Zeiten erlebt, da haben die Pressekonferenzen gehalten, haben sie irgendwelche Kürzel rausgehauen und gesagt, wir drucken noch mehr Geld und verstanden haben, dass eine winzig kleine Schicht von Wall Street Kantillionären, ja, die davon profitiert haben. Und heute geht das sofort um die Welt und da kommt das neue Meme raus mit Brrr, ja, und plötzlich versteht's die Masse, ja. Und ich glaube, davor haben sie tatsächlich Angst, weil natürlich am Ende des Tages das, was über Bitcoin gesagt wird, nämlich, dass es nur darum geht, das Vertrauen darin und so weiter, das ist ihre eigentliche Währung. Also so, wenn die Leute das Vertrauen verlieren ins Fiat-Geld, dann ist sehr schnell vorbei.
Das heißt, genau. Und wie kannst du im Kern Vertrauen wiederherstellen? Das schaffst du nicht mit noch mehr Lügen.
Ja, ne? Das stimmt.
Und das war das, was ich vorhin meinte. Deswegen, ich glaube, es könnte irgendwann zu einer Art positiven Diskurs kommen, wo man sagt, ja, wir wissen, wir haben Scheiß gebaut. Wir wissen, das Vertrauen ist weg. Wir wissen auch, Vertrauen wieder aufzubauen ist 10-mal schwieriger, als es zu verspielen. Aber es ist der einzige Weg, den wir haben, um das Geld jetzt nicht kollabieren zu lassen. Und ihr müsst euch dessen bewusst sein, kollabiert Fiat, kollabiert die Wirtschaft, kollabiert auch unsere Bevölkerung ein Stück weit. Auch wenn wir alle Fiat nicht mehr wollen, wir müssen die Hand in Hand gehen, wir müssen es künstlich eine Zeit lang irgendwie am Leben halten, ne? Und von daher, das ist jetzt so ganz weit gesponnen, aber ich glaube, dass dieser Diskurs irgendwann kommen könnte, wenn diese Resignation der Zentralbanken, der Politiker da ist, zu sagen, ja, das Vertrauen ist weg, unser größtes Asset oder das, was überhaupt unserem Fiat-Geld Wert gibt, das schwindet gerade. Wir können jetzt noch mehr Lügen machen, das Vertrauen noch schneller verspielen oder wir werden ehrlich. Ich habe das letztens im Livestream schon gesagt. Lügen sind wie ein Kredit auf die Wahrheit. Der Zins, der wird immer größer. Du musst immer mehr lügen, um deine Lüge aufrechtzuerhalten. Am Ende kommt die Wahrheit trotzdem raus. Du musst diesen Kredit irgendwann zahlen. Früher oder später musst du ihn zahlen. Und du kannst dein Lügenkonstrukt immer größer und größer und größer und größer bauen. Das Einzige, was wirklich langfristig funktioniert, ist, diese Lügen wieder abzubauen, um mit der Wahrheit rauszukommen. Und deswegen sollte man so wenig lügen, wie es nur geht. Und jede noch so kleine genutzte Notlüge früher oder später aus dem Weg räumen, weil es einfach Kredit ist, der dein ganzes Denken, dein ganzes Handeln ineffizient macht. Und das ist das, was diese Zentralbanken tun und die ganze Politik mittlerweile tut. Und das ist der Grund, warum sie so viel Kaufkraft der Menschen verbrennen, weil diese ganzen Lügen, dieses Konstrukt aufrechtzuerhalten, so unfassbar teuer geworden ist.
Dieses Kaufkraft oder Energieverbrennen ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Das ärgert mich dann auch immer, wenn es heißt, Bitcoin sei Energieverschwendung. Aber Fiat ist eine derartige Energieverschwendung, nämlich von unser aller Energie. Wenn man das mal verstanden hat, ja, da gibt's auch keinen Weg mehr zurück. Da kannst du nicht mehr 15 Keynes-Bücher lesen und sagen, nein, da gibt's keinen Weg mehr zurück. Lass uns mal zum Abschluss kommen und auch die Frage jetzt vielleicht darstellen. Also glaubst du, dass wir in diesem Zyklus möglicherweise tatsächlich, ich traue mich fast nicht zu sagen, die erste Zentralbank sehen werden, die offizielle Bitcoin-Reserven anlegt?
Von den Großen?
Also ich habe mir jetzt gerade gedacht, wenn welche gibt, die das machen, also die Großen, wird es zuerst eine ganz kleine sein, dann werden die Großen sagen, was interessiert mich die ganz kleine Zentralbank, so wie das bei El Salvador war. Ja? Aber ich glaube, wenn wir wirklich an Europa denken, ich habe ja die Schweiz im Verdacht. Weil die Schweiz hat das Problem, dass sie ja jetzt schon vollgestopft sind wie ein Hedgefonds mit Aktien, weil sie permanent Geld drucken müssen, das ist die einzige Notenbank der Welt, die Probleme haben, dass die Währung ständig aufwertet, weil sie so viel Vertrauen besitzen. Die müssen Alternativen finden und Gold dürfen sie keins kaufen. Da ist halt dann die Frage, ob das auf dem Nationalbankebene überhaupt vorstellbar ist oder ob das einfach so absurd ist und so lange abgestellt wird, bis es halt... Die zweite Variante ist, dass es eben nicht die Notenbanken machen, sondern die Staaten. Und dass wir tatsächlich eine Trennung von Staat und Geld auch insofern sehen, als dass die Staaten wieder stärker aktiv werden. Wir sehen das ja jetzt auch schon in der Geldpolitik, nicht? Also
Wobei Staaten haben wir da ja schon ein paar, die ja so zum Teil sogar selber Mining betreiben.
Bhutan haben wir. Wir haben El Salvador. Ganz interessant, habe ich auch ein Video mal dazu gemacht, um zu wissen, was machen jetzt die Deutschen mit den 60 oder 50.000 Bitcoin, die sie da beschlagnahmt haben? Was machen die
Briten? Deutschland hält auch schon Bitcoin.
Ja. Und wenn ich jetzt quasi der deutsche Deep State wäre, würde ich in dem Fall einfach mich auf die Bürokratie verlassen.
Gibt's den? Ist das jetzt schon, die Frage ist immer, zu manchen Worten gibt es ja auch so eine Art Kontaktschuld, ne? Ich weiß nicht, ob man Deep State sagen darf. Also das ist, also das ist ja eine Theorie.
Also
ne?
im Fall
ich kenne mich von dieser Theorie gar nicht aus. Null. Ich weiß nur, es gibt Leute, die sagen, da ist ein Staat im Staat. Ich habe gar keine Ahnung davon. Ich will auch gar keine Ahnung davon haben, weil mir das am Ende egal ist. Weil das aus ökonomischer Betrachtung gar keine Relevanz hat, das Thema.
Also es hat schon eine gewisse Relevanz. Ich stelle mir das halt vor als eine Art lose Interessensgruppierung von Parteien, also jetzt nicht von Parteien im Sinne von politischen Parteien, sondern von Stakeholdern in diesem Staat, Wirtschaft, Politik etc., die teilweise formell, teilweise informell daran arbeiten, die Zukunft zu gestalten, unabhängig davon, wer jetzt im Kanzleramt sitzt. Mhm. Und das nehme ich jetzt überhaupt nicht negativ. Ja, also ich weiß nicht, ob es in Deutschland, sagen wir ganz banal gesagt, in Österreich bin ich mir ziemlich sicher, dass es ein Deep State gibt. In Deutschland hoffe ich, dass es einen gibt, weil die Alternative wäre, dass Deutschland vollkommen fahrerlos über die Autobahn brettert. Ja, und das ist auch nicht unbedingt.
Wir haben noch den Scholz.
Ja, genau.
Und den Habeck und so.
Aber ich meine jetzt eigentlich. Ich wollte das eigentlich jetzt nicht irgendwie ins Verschwörerische, gar nicht. Darum geht's mir nicht. Sondern mir geht's um die Frage. Was machen die mit den 50.000 Bitcoin? Naja, du könntest ja einfach mal nichts machen, das meine ich. Du lässt einfach mal die Bürokratie sein und die sitzen jetzt erstmal 3 Jahre auf den Bitcoin, ja, Und dann, wenn die Bitcoin potenziell viel mehr Geld wert sind, dann kannst du ein Sondergesetz erlassen, dass die jetzt verstaatlicht werden und kommen in irgendeinen Topf. Und dann wartest du wieder 10 Jahre. Ja? Also so schnell geht's dann, glaube ich, nicht, aber irgendwie musst du Wege finden, quasi in dem Spiel mitzuspielen, ohne eine Presseaussendung rauszuschicken. Das meine ich damit.
Ja, klar. Aber erstmal zu deiner Eingangsfrage. Ich kann mir schon vorstellen, dass dieser Zyklus der erste ist, in dem wirklich Zentralbanken Bitcoin kaufen. Wir haben das ja im Bärenmarkt schon gesehen. Da hatte Studenten und Professoren der Harvard University ihr Paper aufgesetzt, weswegen jede Zentralbank eigentlich einen riesen Vorteil hätte, keine kleine Bitcoin-Reserve zu haben, 1-5%, ja, um handlungsfähig zu sein, Interventionismus der Landeswährung zu entgehen und so weiter, also gerade dem Dollar. Von daher, und da kleine Länder, die sich unabhängig machen wollen, ich bin mir gerade nicht mal so sicher, ob nicht Venezuela oder so das sogar schon tun, die Zentralbank dort.
Wüsste ich jetzt nicht. Und Venezuela ist auch kein gutes Beispiel, glaube ich. Da bin ich dann kritisch.
Ja, aber die, was ja schon damals bekannt war, dass Venezuela Handel treibt mit Ländern über Bitcoin, das ist durchaus schon passiert. Und deswegen bin ich mir gerade da nicht so ganz sicher. Aber nehmen wir das mal außen vor. Nehmen wir mal ein Land, was wirklich einfach nur klein ist und mit uns auch in Kontakt steht.
Weißt du, was eine faszinierende Variante wäre, die der Türkei schon mal angedacht wurde? Ich muss das mal recherchieren, ob das umgesetzt wurde. Dass man eine Art Bitcoin Federal Reserve bildet. Also quasi sagt, naja, Bitcoin ist jetzt nicht mehr wegzudenken, aber wir müssen da irgendwie als Staat auch regulierend eingreifen, weil das ist zu volatil, und wenn uns dann eine Börse flöten geht oder eine Bank, brauchen wir quasi Reserven in Bitcoin, um eingreifen zu können. Was ja durchaus richtig ist. Du brauchst als Staat, müsstest du in deinem Bitcoin-System oder einem aufsteigenden Bitcoin-System tatsächlich Reserven anlegen und kann sich nicht im Fall der Fälle einfach verschulden. Das heißt, du müsstest irgendeine eine Entität schaffen und für die eine legitime Rolle finden, um Bitcoin zu akkumulieren. Genau.
Ja. Ja. Vielleicht ist es gar nicht die klassische Zentralbank, ja. Vielleicht eine Institution auf regierungsbehördlicher Ebene, die mit denen arbeitet. Durchaus denkbar. Man muss ja auch sagen, dass die Zentralbanken in der Regel ja auch gar nicht, auch wenn das für uns Bitcoin immer vollkommen klar ist, das ist alles eins. Zentralbanken sind ja meist eigentlich privat, wenn man das so will, und eigentlich losgelöst von der eigentlichen Politik. Ne? Natürlich ist die Politik in gewisser Form abhängig von der Zentralbank und umgekehrt. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass das eben auch ein Prozess ist, den die,
ja. Da sehe ich eben einen Konflikt auch, den ultimativ die Staaten oder die Politik gewinnen kann, wenn sie eben auf Bitcoin setzt, dass du einerseits hast die Notenbanken, die ja ihr eigener Planet sind. Also zum Beispiel die deutsche Polizei darf ja nicht einfach bei der EZB in Frankfurt reinspazieren. Ja? Das ist ja, die leben ja auf einem eigenen juristischen Planeten.
Das wusste ich nicht mal, dass die das nicht mehr dürfen. Das ist ja hochinteressant. Das ist also wie das Man in Black Gebäude so ein bisschen, ne?
Also falls das falsch ist, dann will ich mich dafür entschuldigen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das richtig ist. So wie bei der Bank of International Settlements in Basel auch. Die sind also, das sind quasi eigenständige Entitäten außerhalb des lokalen, so wie Botschaften, ja? Und die Staaten haben jetzt das Problem, dass sie quasi von den, also sowas wie der digitale Euro ist überhaupt nicht im Sinne eines Nationalstaats. Also weder Berlin noch Wien.
Du bist genauso abhängig davon wie die Bürger, ja klar.
Genau, noch mehr, ja. Und gleichzeitig aber, jetzt in den jetzigen Zeiten haben wir gesehen, naja, die Notenbank versucht das Geld zu drosseln, aber die Staaten und die Politiker blasen es weiter raus, um gewählt zu werden. Das heißt sozusagen, die inflationsbekämpfende Funktion des Leitzinses wird dadurch konterkariert. Das heißt, die Notenbank hat jetzt das Interesse, wieder mehr Macht an sich zu ziehen, während die Staaten und die Politiker sagen, naja, sicher nicht, also nicht mit mir. Ja. Das heißt, wir werden da einen Konflikt sehen, den wir auch sehen zwischen der Notenbank und den Banken beim digitalen Euro. Und da sehe ich sowohl die Staaten als auch die Banken eigentlich in einer Rolle, in einer Situation, wo sie für Bitcoin offener sein sollten als früher.
Du meinst, damit sich Staaten unabhängig von den Zentralbanken machen, Bitcoins stecken?
Im Grunde. Ja, im Grunde.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Im Endeffekt ist es so, oder?
Ja, also wie genau. Also ich glaube, dass es Staaten geben wird, so wie Norwegen oder Saudi-Arabien, die über ihre Sovereign Wealth Funds das einfacher machen können. Wir brauchen dafür noch Gefäße, aber ich glaube, es wird passieren. Die Frage ist nur, wann, ob das diesen Zyklus oder erst in 20 Jahren passiert. Das kann ich dir
nicht sagen. Ja, die Frage ist ja auch, ob das hier nicht doch dann der letzte Zyklus ist, der einfach unendlich weitergeht.
Lustigerweise, diese Superzyklus-Geschichten gab es ja auch letztes Mal schon, die kamen aber erst am Ende des Bullenmarkts und jetzt kommen sie schon am Anfang des Bullenmarkts.
Ja, dieses Mal hast du halt die Wall Street, die anders investiert und aus anderen Gründen investiert und denen durchaus bewusst ist, dass wenn Kurse fallen, dass Kaufchancen, Kaufgelegenheiten sind und auch die Kaufkraft haben, den Kurs wieder hochzutreiben. Ich bin mal gespannt. Also, was ich glaube ist, wir werden noch derartige Korrekturen von 70% und so sehen, aber dass die eben nicht mehr so lange anhalten. Ich kann mir vorstellen, dass wir eben nicht mehr 3 Jahre eisernen Bärenmarkt sehen.
Das kann sein. Also ich glaube, dass externe Faktoren immer wichtiger werden. Du darfst auch nicht vergessen, dass natürlich das Halving wird ja auch immer unwichtiger.
Das sehe ich nicht so.
Im absoluten Sinne. Also die es geht zwar um 50% runter, aber die eigentliche Menge an Bitcoin, die quasi verknappt
das
wird.
Das sehe ich nicht so.
Okay.
Die Menge, die wir im handelbaren Bestand haben, die wird schneller knapp, als das Halving den Effekt hat. Das heißt, während du 2017 noch irgendwie, keine Ahnung, 5-6 Millionen Bitcoin an den Börsen hattest oder mehr, sind jetzt noch 2-2,5 da. Der Halving-Effekt, der ist sogar größer geworden zu damals. Also ich glaube, der Halving-Effekt, der wird monetär gesehen sogar noch viel, viel größer mit fortlaufendem Stacken der Bitcoin und Verknappen der Bestände an den Börsen.
Ja, also du hast jetzt mit dem jetzigen Halving, das jetzt ansteht, wird Bitcoin zum härtesten großen investierbaren Asset weltweit, ja?
Ja, aber auch das Verhältnis von neuen Coins zum Umlauf befindlichen Coins wird immer heftiger. Weil auch wenn jetzt 19,7 Millionen Coins in der Theorie im Umlauf sind, an den Börsen liegen nur noch 2,5 Millionen. Und beim letzten Halving lagen 5-6 Millionen an den Börsen. Verstehst du, dass dieser Halving-Effekt auf den Preis, der nimmt nicht so schnell ab.
Okay, ich glaube, dass
wir bemessen den Bitcoin-Preis gerade nicht an den Börsen anhand der im Umlauf befindlichen 19,7 Millionen, sondern anhand der Bitcoin, die am handelbaren Bestand gerade sind, und zwar an den Börsen gehandelt werden.
Ja. Es ist immer on the margin. Aber das heißt, ich glaube, dass wir jetzt angefangen, also wir sind jetzt im, wie nennt das Michael Saylor, der Bitcoin Gold Rush von 2024 bis 2034. Und ich glaube, die zwei wichtigsten Elemente davon sind einerseits Wall Street Adaption, die hat jetzt begonnen. Und das nächste wären dann wirklich, nennen wir es staatliche Zentralbanken, wie auch immer, Adoption. Und wie die genau aussieht und wann die genau kommt, weiß ich nicht. Und ich glaube, wenn wir über Superzyklen reden, dann ist, ich glaube, wir werden weiter Übertreibungen sehen, weil das ist einfach menschliche Natur, also diese Blasen, die dann platzen. Aber es kann sein, dass das Niveau sich schneller hebt. Das kann ich mir gut vorstellen. Also das quasi mit einem, dass es wie eine Stufe raufgeht und dann von dort wieder weitergeht. Das ist möglich, aber Bitcoin hat mich bis jetzt immer noch überrascht, muss ich auch dazu sagen.
Ja, das ist das Schöne. Wir haben alle irgendwelche Erwartungen. Bitcoin macht es immer anders. Das ist auch der Punkt, warum Hebeln auf Bitcoin immer so extrem nach hinten losgeht für die ganzen Hebeltrader. Die wissen so, jetzt geht's nur noch hoch. Zack, heftige Korrektur, alle einmal abgeholt. Dann, ja, jetzt geht's nur noch runter. Zack, alle short gesetzt. Einmal fette Korrektur nach oben, alle abgeholt, alle liquidiert. Das ist einfach, Bitcoin macht immer anders, als die Menschen denken. Das ist das Schöne. Du hast vollkommen recht.
Roman, ich danke dir vielmals.
Danke für die Einladung, war mir eine Freude.
Ich hoffe, wir setzen das bald fort, nicht erst in 2 Jahren. Vielleicht, wenn die erste Notenbank Bitcoin gekauft hat,
machen wir.
2 Wochen.
Wir hatten vor uns, im Januar wollten wir uns eigentlich sogar persönlich treffen zum Video aufnehmen, hat leider nicht geklappt, zeitlicher Natur. Auf Madeira wollten wir zum All-Time-High aufnehmen. Das All-Time-High war dann, als ich mit Debbie am Flughafen stand.
Ja.
Hat leider nicht geklappt. Wir werden auf jeden Fall aber die Möglichkeit weiter anstreben, gemeinsam Content zu machen, wenn es sich anbietet.
Würde mich freuen. Würde mich auch sehr freuen, Roman, wenn du mal nach Wien kommst, dann machen wir im Studio. Das wäre überhaupt das Allercoolste.
Ja, glaube ich auch.
Alles Gute. Deine ganzen Links kommen sowieso in die Description. Wie man dich findet, glaube ich, brauchen wir niemandem zu erklären, aber das kommt alles rein. Ich wünsche dir und Debbie alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat diese Folge von Was Bitcoin bringt gefallen. Und wenn dem so ist, dann lasst doch gerne 5 Sterne bei Apple, Spotify da oder ein Like auf YouTube, ein Subscription auf YouTube. Das freut mich auch immer. Da könnt ihr dann auch Kommentare hinterlassen oder ihr schreibt mir ein Mail an hallo@wasbitcoinbringt.com. Vielen Dank auch an die absoluten Legenden von euch, die das Ganze über Fountain hören oder andere Value for Value Apps und immer wieder auch Satz rüberschicken. Dafür bin ich mega dankbar. Das ist mega motivierend. Besucht auch unbedingt meine Sponsoren, unsere Sponsoren, die uns unterstützen und auch Codes zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Coinfinity, wie 21 Energy, wie Bitbox, wo ihr mit Was Bitcoin bringt, günstiger einkaufen könnt. Und die Liste an Vorteilen, die euch dieser Code bringt, die ganze, die könnt ihr auch finden auf wasbitcoinbringt.com. Schaut euch da unbedingt die Vorteile an. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Euer Nico.